Hello, this is international football commentator Derek Ray, and what a great pleasure it is to be listening to Trotzdem hier, everything you need to know about FC.
Rot und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn am Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingen.
Hamburg, Buxtehude und eine Provinz in Niedersachsen rufen Müngersdorf. Herzlich willkommen zur Folge 246 des Trotzdem hier Podcast. Wir analysieren heute das Nachbarschaftsduell gegen den geliebten Nachbarn aus dem Chemiedorf und werfen natürlich einen Ausblick auf das Derby kommende Woche. Ja, ihr hört es schon an der Anmoderation. Wenn ich die Anmoderation übernehmen darf, dann ist der Dennis heute nicht an Bord. Hamburg ist aber mit dabei und ich bin froh, ihn endlich nach langer Zeit wieder hier begrüßen zu dürfen. Hallo Raik.
Hallo Erik, hallo liebe Zuhörerinnen. Ja, schön mal wieder dabei zu sein, auch wenn der Anlass mal wieder hätte schöner sein können. Aber ich bin es ja mittlerweile gewohnt, hier mal reinzukommen, wenn wir verloren haben. Insofern, ja, lass mal drüber sprechen.
Ja, viele Siege gab es ja diese Saison noch nicht.
Eben aber, drum, ne? Also die Auswahl war bisher noch nicht so groß, ja.
Aber ich habe heute mal nochmal nachgeguckt. Du warst in der Hinserie warst du auch in dem Spiel vor dem Derby gegen die Bauern dabei. Dann haben wir gegen die Bauern gewonnen. Es ist doch schon mal ein gutes Omen auf den Ausblick aufs Derby nächste Woche.
Ja, Tipp nehme ich vorweg. 5-2 für den FC.
So. Super. Ja, und dann haben wir noch einen Gast heute eingeladen. Ich habe es gerade schon angekündigt mit einer Provinz aus Niedersachsen. Und ich bin froh, dass er heute wieder mal bei uns zu Gast ist. Aber das erste Mal ist er heute nicht der Experte für den VfL Wolfsburg. Sonst wurde er immer zu den Spielen vor oder nach den Spielen gegen den VfL Wolfsburg eingeladen. Und wir haben ihm versprochen, irgendwann mal außerhalb des VfLs eine Chance zu geben, bei uns in der Sendung Gast sein zu dürfen. Thomas Hiete vom Kicker, herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich kann diese Chance auch nur irgendwie nutzen. Ich bin schwer aufgeregt.
Ja, aber ich hoffe jetzt nicht aufgeregt wegen Podcast-Aufnahme. Also,
Chance nutzen kann. Und, es ist ja, und das ist ja tatsächlich schön, mal nicht über den VfL Wolfsburg zu reden oder zu schreiben oder zu machen und zu tun. Deswegen beschäftige ich mich auch gerne mit dem FC, manchmal sogar fast noch lieber.
Und ich würde sagen, wir sind alle sehr froh, heute nicht über den VfL Wolfsburg reden zu müssen.
Ne? Ihr könnt aber gerne alles fragen, was den VfL betrifft. Aber,
nee, lass mal, ein Werksverein reicht.
Ja, Luca Waldschmidt ist ja immerhin noch ein Leihspieler, deswegen könnte es ja Ansatzpunkte geben, was auch den VfL betrifft. Ja. Aber nein, lass uns über den FC reden.
Lass uns über den FC reden, das ist gut. Ich bin froh, dass du spontan eingesprungen bist, weil wir ja doch wahrscheinlich hat das gestrige Spiel bei den anderen trotzdem hier Mitgliedern wirklich Bauchschmerzen und weitere Magenverstimmungen geführt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auf ganz viele, viele Fachfragen in deine Richtung. Ich habe mir ein paar notiert. Bevor wir damit anfangen, habe ich aber noch zwei Housekeeping-Themen. Das eine Housekeeping-Thema, das betrifft natürlich den Trotzdem hier Podcast. Denn ihr könnt uns natürlich frei empfangen, so wie diese Aufnahme hier. Ihr könnt uns aber auch unterstützen. Das geht ganz einfach. Ihr geht auf www.trotzdemhier/spenden und da werdet ihr verlinkt in unsere Steady-Accounts und dort habt ihr die Möglichkeit, Mitglied in der Trotzdem hier Familie zu werden. Wir haben drei Accounts. Alle drei haben den gleichen Output. Sind preislich ein bisschen unterschiedlich. Je nachdem, wie viel wir euch wert sind, könnt ihr aussuchen und uns damit unterstützen, damit wir dieses Format für euch auch ganz, 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 ganz viele weitere 245 plus X Folgen in der Zukunft präsentieren können. Das war unser Housekeeping und das nächste Housekeeping betrifft den 1. FC Köln, denn dort ist am kommenden Sonntag ein weiterer Rekordversuch geplant. Die Frauen des 1. FC Köln empfangen zu Hause die Frauen vom SV Werder Bremen. Und man wollte oder man hat immer noch das Ziel, am Sonntag mit über 38.500 Zuschauer den Rekord aus der letzten Saison gegen die SGE zu toppen. Dafür müssen aber noch bummelig 23.000 Karten verkauft werden, denn der Vorverkauf läuft bisher noch nicht so gut. Ich habe irgendwas von ca. 15.000, 16.000 Karten gelesen, die bis jetzt verkauft worden sind.
Karten gibt es eng werden, ne?
Karten gibt es ab 5 Euro, 14 Uhr ist Anpfiff. Und wenn ihr keine Lust aufs Fußballspiel habt, vielleicht lockt euch ja Cat Balou, die spielen nämlich auch noch im Rahmen dieses Rekordversuchs. Und die Frauen des 1. FC Köln haben momentan jede Unterstützung ebenso notwendig wie die Herren des 1. FC Köln, denn die beiden vereint, dass sie auf dem drittletzten Tabellenplatz stehen. Der FC jetzt noch mit 3 Punkten vor Nürnberg, die auf dem ersten Abstiegsplatz stehen, auf Platz 11. Und ich glaube, jede Stimme, die Frauen unterstützen kann, ist hier wichtig. Und wenn ihr in Köln und Umgebung seid, wenn ihr am Sonntag noch nichts vorhabt, 14 Uhr, 5 Euro oder ab 5 Euro die Eintrittskarten. Viel Spaß und supportet schön die Frauen des 1. FC Köln. Und wenn wir beim Support sind, bringt mich das direkt zum Nachbarschaftsduell. Gestern hat der FC gegen Leverkusen gespielt und wir fangen dann einfach mal ganz vorne an mit einer, wie ich finde, sehr gelungenen Choreo. Raik, hast du die Bilder davon gesehen oder warst du vielleicht im Stadion?
Hey, leider nicht. Ich habe es aus der Kneipe verfolgt und Datsun hat ja leider sich nicht so richtig viel Mühe gegeben, die Choreo auch den Zuschauern am Bildschirm zu zeigen. Ich habe danach ein paar Bilder gesehen. Schade, dass der Daniel nicht dabei ist, weil der war ja im Stadion. Der hatte keinen guten Blick, weil er war ja selber auf der Süd mit seinem Sohn und hätte dann vielleicht ein bisschen berichten können oder mal das eine oder andere Foto unter der Choreo schießen können. Aber ja, ich habe es dann im Nachgang gesehen und ich glaube, demnächst rotieren noch mal ein paar T-Shirts, die ein ähnliches Format haben.
Wird gemunkelt. Hast du die Bilder von der Choreo gesehen, Thomas?
Ich habe tatsächlich nur die Bilder gesehen. Eine Choreo, würde ich sagen. Ich mag Choreos lieber dann, wenn Spiele gewonnen werden gegen so eine Mannschaft dann aus Leverkusen. Deswegen, aber trotzdem, ich glaube, da das lässt sich immer wieder gut ansehen, was da im Süden passiert dann.
Vor allen Dingen haben wir nicht während der Choreo schon fast wieder das erste Gegentor kassiert. Ne? Selbst das macht die Choreo dann noch schöner, ja.
Ja.
Aber es hat ja nicht lange gedauert, bis der erste negative Höhepunkt kam. Das war Minute 14. Die rote Karte gegen Jan-Uwe Thielmann. Eure Meinung dazu?
Mach du. Ja, okay. Ich hatte schon das Gefühl, ich war kurz abgelenkt, ich war noch auch ein bisschen in die Arbeit vertieft. Ich habe den Anfang so parallel gesehen und hatte dann die Szene an sich nicht gesehen, aber als ich die Wiederholung gesehen habe, habe ich direkt auch zu meinem Sohn, im Übrigen seit dem 1.3. FC-Mitglied, zu seinem Geburtstag jetzt Ende Februar hat das gekriegt.
Herzlichen Glückwunsch.
Jawohl, 13 Jahre. Als ich die Wiederholung gesehen habe, war ich mir sehr, sehr sicher, das wird noch rot geben. Und ich hatte schon das Gefühl, dass Tobias Stieler auch das Gefühl hat, er möchte dieses Derby mit diesem ganzen Rahmen nicht so früh entscheiden durch eine rote Karte. Aber es blieb ihm leider Gottes überhaupt nichts anderes übrig. Das muss man ganz neutral und ehrlich so sagen. Trefferbild. Letztendlich auch die Intensität. Ich weiß noch, das war vor 2 Jahren war das, als Dominik Drexler gegen Jonas Hector den Fuß hinten auf der Wade hatte. Das war weitaus weniger hart. Da sah das Standbild schlimmer aus, als es tatsächlich im Spiel war. Das gestern, glaube ich, war schon relativ hart. Also wie gesagt, da gibt es ganz klare Regeln und da gab es keine andere Wahl, auch wenn es unfassbar wehgetan hat, weil FC war richtig gut reingekommen ins Spiel. Ich hatte schon das Gefühl, die sind wahnsinnig griffig und in der Situation dann ein bisschen zu griffig. Durch Jan-Uwe.
Aber das ist sehr, sehr spannend. Ich hatte hatte genau die gleiche Szene vor Augen. Bei dem Foul von Dominik Drexler gegen Jonas Hector war das ja so, dass da war das ja auch noch so bildlich zu sehen, weil er ja mit seinem Stollen quasi seine gesamten Stutzen hinten runtergezogen hat und dann so die gesamte Wade irgendwie so runtergefahren ist oder den Unterschenkel so runtergefahren ist. Und als ich es dann in der Wiederholung gesehen habe, dachte ich auch so, ach du Scheiße, er ist ihm direkt wirklich mit den Stollen in die Achillessehne rein. Ich habe es erst auch in der Live-Aufnahme, war es ja so, dann hat sich ja Granit Xhaka da irgendwie so auf den Boden gekniet und dachtest du so, okay, der rollt sich jetzt nicht schreiend über den Boden, also so schlimm kann es ja gar nicht gewesen sein, aber in der Wiederholung hat man es dann tatsächlich auch gesehen und da muss man aber auch tatsächlich mal die FC-Brille abziehen. Das war halt einfach auch ein bisschen übermotiviert von Jan-Uwe und da muss der Schiri dann auch eingreifen. Und wenn der VAR dann von außen das anzeigt, dann hast du auch, glaube ich, gar keine Wahl. Das war schon leider relativ eindeutig, ja.
Aber ist an der Stelle nicht sogar die Regel das, was? Also die Regel besagt ja, das ist eine rote Karte. So, okay, gemäß Regelwerk wurde dann hier richtig entschieden. Aber ist die Regel da vielleicht nicht sogar ein bisschen unglücklich, weil letzten Endes kommt es ja immer, es zählt ja immer noch der Faktor Absicht, es zählt immer noch der Faktor Verletzungsgefahr, beziehungsweise hat sich der Gegner dabei verletzt. Und ihr habt eben das Beispiel mit Drexler gebracht. Jetzt hier, der Xhaka, der hat ja auch direkt wieder weiterspielen können. Muss man das nicht auch noch mit berücksichtigen?
Da geht's um Trefferbild, da geht's um Intensität oder wirklich Ort des Treffers. Wenn er jetzt ein bisschen tiefer unten leicht auf den Hacken steigt, dann beim Vorbeilaufen. Aber das ist dann eben die offene Sohle und das in Kauf nehmen einer Verletzung. Also es muss da keiner bluten, dass da jemand mit Rot runtergehen will. Aber er nimmt die Verletzung in Kauf und dann hat Tobias Stieler definitiv keine andere Wahl gehabt. Was das Verrückte ist, und das zeigt auch ein bisschen, wie die Schiedsrichter mittlerweile unterwegs sind. Also eigentlich hätte es noch nicht mal gelb gegeben, glaube ich, von Tobias Stieler für die ganze Aktion. Und das ist ja völlig wild, dass er diesen offensichtlichen Treffer nicht direkt wahrgenommen hat, sondern den VAR brauchte, weil ich glaube, er hatte relativ klare Sicht auf den Zweikampf. Sowas muss ein Schiedsrichter natürlich irgendwie direkt ahnden und sehen, dass es relativ hart war.
Denke ich auch, das ist so ein Präventionsthema, ne? Dann, wenn du dann so einsteigst und ich meine, wenn er den Fuß ein bisschen anders angewinkelt hätte und Thielmann vielleicht sein komplettes Gewicht auf dem Fuß drauf gehabt hätte und er trifft ihn da in der Achillessehne am Sprunggelenk, sorry, also, da muss ich auch ehrlicherweise sagen, wenn das umgekehrt in der Situation passiert wäre, muss man ganz klar sagen, das ist eine rote Karte, das war halt einfach völlig unmotiviert, andersrum, es war völlig übermotiviert. Ist zwar bitter in der Phase und ich kann auch verstehen, dass Stieler vielleicht da irgendwie in dem Moment sagt, okay, habe ich gesehen, aber da ist, glaube ich, auch dann die erste Reaktion, wie reagiert denn der gefaulte Spieler? Und der hat ja im ersten Augenblick, hat Xhaka ja sich ja einfach nur hingekniet, hat rumgetüdelt irgendwie, aber er hat sich ja nicht über den Boden gerollt. Wenn der richtig abgehoben wäre und er hätte sich so Neymar-mäßig 15 Runden über den Platz gedreht, dann hätte vielleicht auch Schieder schon vorher eingegriffen. Aber vielleicht hat er es aus dem Winkel nicht so richtig gesehen, aber man muss schon ehrlicherweise sagen, das war drüber und das ist dann halt leider auch rot, muss man so sehen.
Aber ich sehe im Chat schon Stieler-Kicker-Note 2. Das ist dann so. Also die Entscheidung ist dann so scheiße, wie wir das finden, ist dann leider Gottes richtig, aber wir werden ja vielleicht noch über eine andere Situation.
Komm noch auf ein paar Situationen zu sprechen, die im Skript draufstehen.
Genau, will ich das jetzt nicht vorwegnehmen. Das ist heute, aber mit einem Tag auch später auch da vielleicht zumindest in einer anderen Situation mir noch eine andere Entscheidung gewünscht hätte.
Wenn wir noch mal kurz bei der roten Karte im Moment bleiben. Also ich persönlich könnte mir einfach vorstellen, dass Stieler einfach per Mikrofon gesagt hat, hab's nicht genau gesehen, damit der VAR drauf gucken kann. Weil wenn er pfeift und die Situation bewertet, dann muss er ja mindestens gelb geben. Er stand ja gut. Er stand ja so gut. Dass er es hätte sehen müssen. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen.
Gefiffen hat das ja, ne?
Also aber es kann ja sein, dass er, es gibt ja da so zwei, drei Kommandos, die Referee auf dem Platz dem VAR geben können. Ein Kommando heißt, ich habe es gesehen und bewerte das nicht so schlimm, da kann der VAR nichts machen. Und dann ist die Tatsachenentscheidung auf dem Platz. Oder es ist ein anderer Kommentar von einem Schiedsrichter, der dann, ich kenne jetzt die Befehle dann
nicht. Es ist der Wahrnehmungsfehler. Er hat einen Foul erkannt, aber er hat die Härte nicht erkannt dann möglicherweise. Und dann greift der VAR an und sagt, guckt der nochmal an, ich glaube, das ist härter gewesen.
Ist das denn dieser Serious Mist Incident? Das wäre, wenn er es gar nicht gesehen hätte, glaube ich. Ne? Das ist so faul abseits vom Ball und der Schiri hat es nicht gesehen. Das ist dann wirklich dieser, ich habe es überhaupt gar nicht gesehen. Er hat ja das Foul wahrgenommen, er hat gepfiffen, er hat einen Foul gepfiffen, aber er hat die Intensität des Fouls nicht wahrgenommen.
Ne? Ja, also grundsätzlich ist ja, der VR greift einen bei abseits, bei Tor oder bei roten Karten. Und wenn der im Keller der Meinung ist, guckst dir nochmal an, das könnte auch rot sein, dann schickt er den halt raus. Und das war in dem Fall richtigerweise der Fall. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass
das anders gewesen wäre.
So wie sonst gearbeitet hätte.
Wenn wir jetzt mal einen Zeitsprung machen und bei den Themen bleiben, dann muss man aber auch sagen, dass Madl auch hätte mit Rot vom Platz fliegen können, wenn nicht sogar müssen. Dann war die gelbe Karte an Madl noch echt Glück.
Also ich habe mit meinem Bruder gestern direkt an während des Spiels, dunkelgelb ist es auf jeden Fall gewesen. Mhm.
Da war aber auch die Wahrnehmung vom Schiri klar da. Da war, glaube ich, auch keine Diskussion. Da gab es ja auch keinen Videobeweis im Sinne von, er ist rausgegangen. Das haben wir alle gesehen. Ja, das war aber ein bisschen dynamischer Aktion. Ich glaube, das war dann auch der eher so das Bein, was er dahinter hatte, was Martel dann, wo er Wirtz am rechten Fuß getroffen hat. Da war, glaube ich, die Aktion noch ein bisschen klarer Richtung Ball. Und ich glaube, bei Thielmann war es so, das Thema, dass der Ball so weit weg war, dass es sehr, sehr klar war, dass es keine Aktion gegen den Ball war, sondern schon eine Aktion war, auch wenn sie dumm war und auch wenn sie vielleicht auch nicht gewollt war, dass das bei Martel schon noch ein Zweikampf war, wo man sagen kann, er hat versucht, den Ball zu bekommen, hat ihn dann halt so getroffen. Ja, ich meine, dass da eine gewisse Sensibilität bei den Jungs aus Leverkusen da ist, weil Herr Wirtz hat ja da schon durchaus mal auch nochmal eine andere Aktion gehabt gegen den FC. Das kann man schon nachvollziehen, aber da würde ich auch sagen, das ist dunkelgelb.
Das war weitaus weniger brutal, als er sich schwer am Knie verletzt hat. Das muss man auch sagen, ich glaube, Martel hat gerade noch gerettet, dass er ihn nicht mit vollem Fuß, ich habe es nicht mehr hundertprozentig vor Augen, mit vollem Fuß erwischt, sondern dass er so der halbe Fuß da am Fuß, an der Wade vorbeizieht und dann nicht diese klare, offensichtliche, offene Sohle mit vollem Treffer aufs Bein. Und ich glaube, noch eine rote Karte, hätte auch selbst Tobias Stieler dann irgendwie, hat er wahrscheinlich auch Gnade vor Recht, wäre zu hart, weil ich glaube, also für mich war es gelb noch vertretbar auf jeden Fall.
Ja. Im Chat steht auch drin, und die Meinung teile ich auch zu 100%, es war ein anderes Trefferbild. Ne? Also der Ball war ja noch in der Nähe, das habt ihr gerade eben auch schon analysiert, und das Trefferbild war auch ein anderes als bei Thielmann, so dass man hier die gelbe Karte auch als Entscheidung auf dem Platz und damit auch nicht VAR-reif als korrekt werten kann.
Aber Smalltalk schreibt, wenn man die Verletzungsgefahr als Kriterium für die roten Karten heranzieht, dann ist Martel Aktion deutlich mehr rot als
sehe ich halt genauso.
Ja, weil die Intensität nochmal eine andere ist, aber das Trefferbild halt ein bisschen anders. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dann ist bei Martel, da ist er dauerhaft rot gefährdet, überspitzt formuliert, weil der kracht so unfassbar in die Zweikämpfe rein, dass ich als Gegenspieler tatsächlich immer Angst hätte. Also der schont ja weder sich noch den Gegenspieler.
Das schöne Intensitätsthema bei Martel, ne? Also der ist schon.
Ja, aber das ist ja gut. Das ist ja so ein Spieler, willst du ja haben in deiner Mannschaft. Klar. Das ist brutal. Das ist natürlich immer ein ganz schmaler Grat zwischen ich fliege hier runter und bin drei, vier Wochen raus und ich gebe der Mannschaft richtig was mit meiner Brutalität dann auch im Spiel. Aber das finde ich persönlich sehr, sehr positiv, wie er sich da entwickelt hat und wie er in die Dinger da reingeht. Also, tja.
Okay. Gut, vierte gelbe Karte für Martel, wenn mich nicht alles täuscht, ne?
Ich meine ja, er ist noch nicht gesperrt fürs nächste Spiel. Das hat sich
damit gehen wir nämlich wieder. Abgeholt, ne? Genau, danke, dass du schon sagst. Damit gehen wir nämlich jetzt wieder in die Chronologie zurück. Denn in der 14. Minute rot und in der 16. Minute gab es dann die gelbe Karte für Dejo. Wegen Meckerns, wenn ich das richtig gesehen und interpretiert habe, oder? Das war jetzt nicht das Foul, das war das Meckern.
Das war das Meckern danach, genau, ja. Das war,
aber das macht es umso dämlicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit dem Wissen, in welchem Spiel du dich gerade befindest, natürlich, da gehören Emotionen dazu. Und das will man ja auch, dass sie emotional sind und trotzdem mit dem Blick auf Gladbach schon, ey, bleib ruhig irgendwie, würde ich ihm gerne.
Aber da muss ich dir jetzt aber mal vehement widersprechen. Natürlich gehört sich das
an
der einen Stelle nicht, ne? Aber wenn ich als Schiedsrichter in einem Nachbarschaftsduell, wo die eine Mannschaft um die Meisterschaft spielt und die andere Mannschaft gegen den Abstieg spielt, 2 Minuten vorher per Videobeweis, wir bewegen uns noch in der Anfangsviertelstunde, per Videobeweis eine rote Karte gegeben habe, dann muss ich das Fingerspitzengefühl haben.
Ich wusste, dass das Wort kommt.
Und dann dem Spieler aber auch sagen, so Junge, pass mal auf, ich verstehe die Emotionen, du gehst jetzt und ich gebe dir jetzt noch keine gelbe Karte und dann fährst du mal die Energiekurve oder die Aggressionskurve oder Emotionskurve ein bisschen runter und dann ist gut, und hier ist jetzt alles noch von eben mitgeprägt. Er kann doch dann nicht 2 Minuten später eine gelbe Karte geben, zumal gefühlt die Leverkusener bei jeder Kleinigkeit auf den Schiedsrichter zugelaufen sind und eingewirkt haben und gemeckert haben oder was gefordert haben oder sonst irgendwas. Das stimmt für mich die Relationen nicht.
Ja, man weiß jetzt halt auch nicht so genau, was da verbal gefallen ist und wie sehr Dejo da vielleicht auch verbal ein bisschen ausgekreist ist. Es gab ja dann noch einen Tweet vom FC über den offiziellen Account, das war bei erst in der 30. Minute, die Leverkusener rennen nach jedem Pfiff zum Schiri, als hätten sie Speed-Dating-Termine. Das wurde ja auch durchaus
großartig.
Ja,
bester Tweet des gestrigen Tages.
Musste ich auch ein bisschen lachen. Ja, es war schon so, dass man gemerkt hat, dass da sehr viel Intensität im Spiel war. Diese rote Karte natürlich direkt irgendwie das Eskalationslevel mal auf 95% gestellt hat und dass dann der Weg zu wir springen über 100% sehr, sehr schmal war irgendwo. Und da haben wir uns vielleicht auch einfach ein bisschen anstecken lassen, weil man muss auch mal sagen, wenn du so eine Spieler wie Chaka und auch wie ein Andrich irgendwie da auf der anderen Seite hast, die haben da ja richtig, richtig Spaß dran, daraus Action zu machen und genau diese Dinger mitzunehmen. Und da muss man sich auch drauf einstellen. Da muss man vielleicht auch in der Vorbereitung sagen, hört mal zu, Leute, ihr wisst genau, gegen wen ihr da spielt und ihr wisst genau, mit was für den Tricks die auch agieren. Das war ja jetzt kein Trick in dem Sinne von Chaka, aber der hat natürlich auch in dem Moment gemerkt, ich werde da so getroffen. Okay, es hat nicht so richtig wehgetan, aber ich muss da jetzt ein bisschen Welle draus machen, weil wenn ich jetzt einfach entspannt mit Thielmann abgeklatscht hätte, dann wäre vielleicht der VAR auch nicht so intensiv eingestiegen und hätte den Schieder vielleicht auch nicht gesagt, mache ich das jetzt? Und wenn sich das so hochschaukelt in der kurzen Zeit, dann kann ich auch einen Schiri verstehen, der dann an einer gewissen Stelle sagt, okay, ich habe hier alle 30 Sekunden Rudelbildung um mich rum, da muss ich auch mal ein Zeichen setzen.
Ja, total. Und das muss er direkt unterbinden. Und da sage ich, muss der Spieler einfach cleverer sein. Mit dem Wissen, da hole ich mir lieber eine gelbe Karte, indem ich den Andrich gleich mal oder irgendwann mal rasiere. Aber dann bist du schon vorbelastet, sehr früh in diesem Spiel, bist gesperrt fürs Derby.
Ja.
Da muss er sich, also passt ein bisschen zu Dejos Saison, leider Gottes. Das ist auch ein Teil der Qualität, die ein Spieler hat, da muss er sich einfach im Griff haben, dann irgendwie, um einfach besser dazustehen, mit Blick auf die nächste Woche, mit Blick auf das Spiel, wo er dann 75 Minuten gebremst ist, so ein bisschen dann auch.
Ja, vor allem in der Position, wo er da unterwegs war, ne? Und er wusste, dass er da so aggressiv auch sein muss, um gegen dieses Mittelfeld zu agieren. Und ja, das war halt einfach leider nicht clever von Dejo in dem Moment. Fünfte gelbe Karte fehlt dann halt gegen Gladbach im Spiel. Und das ist natürlich zusammen mit der roten für Thielmann, boah, stehst du dann halt einfach schon so früh im Spiel da, weißt,
eigentlich
du bist in Unterzahl.
Gefühlt, ohne dass ich das Gladbach-Spiel herschenken möchte, aber es waren gleich schon mal Pitch-Patch für 2 Spiele, hast du schon mal richtig mitgekriegt dann.
Da guckst du da und dann, ich meine, wir kommen nachher zu Justin Deal wahrscheinlich auch nochmal und das ist natürlich alles in Summe schon, puh, was Vorzeichen angeht in Richtung Derby, ist das alles eher so semi.
Mhm. Ja, aber ich möchte gerne nochmal bei dieser gelben Karte gegen die, also ich sehe das komplett anders. Ich bleibe bei meiner Meinung. Ich finde, ein guter Schiedsrichter, ein sehr guter Schiedsrichter, ein Aytekin, hätte es wegmoderiert. der hätte da nichts aufkommen lassen von Dejo und hätte es wirklich wegmoderiert. Und im Chat stand es gerade eben auch irgendwo, und das ist mir halt auch wieder aufgefallen in dem Spiel hier, die Pillen sind halt einfach auch gut im Provozieren. Das kriegen die immer wieder gut hin. Und auch das gehört zu einer guten Spielleitung dazu, dass du das halt dann auch mitregistrierst und auch das mit unterbindest. Ne? Und dementsprechend, ich find's echt krass. Ich hätte mir gewünscht, dass da ein bisschen souveräneres Auftreten von Herrn Stieler gewesen ist, der meines Erachtens nach in vielen Situationen nicht so souverän reagiert hat, wie man hätte reagieren können.
Ja, aber ich finde, das gehört auch zu einer Vorbereitung auf so ein Nachbarschaftsduell dazu, dass du auch deine Spieler als Trainer, als Mannschaft irgendwo vorbereitest und sagst, hey, das sind genau die Leute, das sind genau die, die werden das die ganze Zeit versuchen, die werden dich die ganze Zeit provozieren, die werden die ganze Zeit versuchen, dich aus dem Rhythmus rauszubringen. Klar kann man das irgendwie auf den Schiri abstellen, aber dann muss ich auch gucken, dass ich da, und da kommen wir vielleicht auch nochmal zu dem ganzen Thema Kapitänsrolle hin, weil Florian Kainz ja nicht in der Startaufstellung war, sondern ein Schwebel-Kapitän war. Da muss dann vielleicht auch einfach mal der Kapitän, wenn er als Feldspieler unterwegs ist, ein bisschen gebrieft werden und sagen, hört mal zu, ich muss euch ein bisschen zurückhalten, ich muss euch ein bisschen einbremsen irgendwo an der Stelle. Und das ist ja auch immer eine Thematik, immer wenn der Torwartkapitän ist, hat er natürlich weniger Eingriffsfläche ins Spiel rein. Da musst du eigentlich schon so einen, also ob Flo Kainz das jetzt hinbekommen hätte, wenn er auf dem Feld gewesen wäre und wenn er Kapitän gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, da so ein bisschen zwischenzugehen und dann zu sagen, ich dränge mal meinen Spieler, den Dejo, mal ein bisschen zurück, stell mich dazwischen, und dann hat der Schiri natürlich auch nochmal einen anderen Antritt, wenn er sich mit dem Kapitän unterhält. Das hat halt leider dann in dem Moment auch gefehlt. Das muss man auch leider einfach dazu sagen. Und wie gesagt, wir wissen halt nicht, was da wirklich verbal abgelaufen ist. Und wenn da so, ja, 2-3 Worte gefallen sind, dann hat vielleicht auch einfach ein Schiri keine andere Chance, um da sich auch den Respekt auf dem Feld noch ein bisschen zu bewahren, selbst in so einer Situation. Und selbst wenn das gerade so hektisch ist und selbst wenn er gerade in einem Nachbarschaftsduell dauert, einen Spieler vom Feld gestellt hat, da hat er dann, glaube ich, auch nicht so die große Wahl. Weil wenn er das dann durchgehen lässt, also wenn er jetzt hier die Wörter mit A und mit W geflogen sind, dann
ist auch keine gelbe Karte mehr.
Dann hätte er auch gesehen, das glaube ich auch.
Dann ist auch keine gelbe Karte mehr.
Ja, aber vielleicht war das dann, aber vielleicht ist genau das passiert und er hat gesagt, okay, meine Abwägung ist jetzt, ich könnte jetzt die zweite rote geben. Ich glaube, dann wäre es im Stadion aber richtig eskaliert. Und dann sage ich, okay, dann gebe ich ihm.
Wären hier in Rostock ein paar Leute aufs Feld gelaufen.
Ja, zumindest einer, der dann irgendwie rumgekrollt hätte, ja.
Naja, aber es war jetzt zum Glück nur eine gelbe Karte und dann können wir dann nochmal den Blick aufs Sportliche werfen. Ich muss ganz ehrlich sagen,
ja. Lass uns doch bei den Schiri-Entscheidungen nochmal bleiben,
dann machen wir den Sprung in die 44. Minute. Elfmeter, ja oder nein?
Safe. Auf jeden Fall ein Elfmeter. Genauso wie der Elfmeter im Bremen-Spiel vom Torwart von Bremen, wem ist er da hinten reingesprungen? Kilian. In den Rücken gesprungen ist. Und das war auch so völlig unmotiviert. Da kommt der Grimaldo von hinten angelaufen. Und also egal, ob jetzt Adamian die Chance gehabt hätte, da mit dem Kopf ranzukommen. Aber so wie der den von hinten umwämst, ohne irgendeine Chance auf den Ball zu haben, ihn einfach nur völlig übermotiviert umläuft, das muss auf jeden Fall ein Elfmeter sein. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und das war jetzt nach dem Handspiel, was wir davor hatten, nach dem Ding gegen Kilian, gegen Bremen. Also das ist für mich ein klarer Elfmeter.
In Wolfsburg war es für mich ein klarer Elfmeter. Gegen Bremen war es ein klarer Elfmeter. Und das hier ist auch ein klarer Elfmeter. Ja. Und wir sind ja jetzt das Tor von den Pillen, das 1-0, übersprungen. Aber mit einem Elfmeter hätten wir die Chance zum Ausgleich gehabt. Eine gute Chance zum Ausgleich gehabt. Und das wäre dann nochmal...
Wer hätte den denn geschossen überhaupt? Wer keins draußen?
Dejo.
Ich hätte jetzt auch auf Dejo getippt, ja. Er hat ja auch den Elfmeter damals gegen die Bayern übernommen im letzten Spiel. Stimmt, ich glaube, er wäre derjenige gewesen, der ihn gemacht hätte. Ja.
Also ich dachte gestern im Spiel erst, okay, Adamian fällt vielleicht, sah mir irgendwie komisch aus, dass er wäre wirklich schon ein bisschen abgesprungen. Ich habe mir das heute nochmal angeguckt und bin auch mittlerweile eher bei der Meinung, klarer Elfmeter, weil es ist schon Adamians Kopfballversuch irgendwie und Grimaldos Aktion ist rein mannorientiert und kein bisschen ballorientiert, dass er
nur in den Rücken rein.
Also es ist tatsächlich rein mannorientiert gewesen. Und da sage ich, wenn du rausgehst und dir die rote Karte für Thieme anguckst, völlig berechtigt.
Dann musst du hier auch rausgehen.
Musst du hier zumindest auch mal rausgehen, weil das ist für mich eher Fehlentscheidung als leichter Körperkontakt, kaum was passiert oder so, weil das war schon ziemlich eindeutig, aber.
Fand ich auch.
Ja.
Gut. Haben wir den Schiri durch,
was
oder?
Was mich ja schon glücklich macht, auch da werden wir später nochmal zukommen, dass, sage ich, Adamian in solchen Situationen überhaupt ist.
Ich war ja im Vorfeld sehr überrascht, als ich gelesen habe, dass Sagis Adamian sich zu einer echten Alternative aufdrängt im Sturm. Ich habe dann so ein bisschen. Hast du
aber den Kicker in den letzten zwei Wochen nicht gelesen? Das hat der Kollege Jim Decker schon vor zwei Wochen aus seinen Eindrücken im Training und den gestiegenen Einsatzzeiten mehr oder weniger schon angekündigt, dass das so kommen könnte.
Ich traue mich, den Kicker zum FC nicht immer zu lesen, weil ich nicht genau weiß, jetzt wer hat den Artikel geschrieben. Bei Jim Decker habe ich was verpasst, aber bei anderen Kollegen dann halt nicht. Aber das musst du jetzt auch nicht bewerten.
So.
Nein.
Aber das ist doch nochmal ein guter Sprung eigentlich mal zur Startelf hin, ne? Dass wir
genau.
Das mal überlegen.
Das wollte ich jetzt nämlich auch mal versuchen, die Startelf an sich mal anzugucken, weil da ist ja schon einiges durchgewirbelt worden. Vorne mit Adamian, dann haben Thielmann, Alidou und Meiner gespielt, wo ich gedacht habe, so wow, drei Leute auf dem rechten Flügel und was jetzt? wie habt ihr die Startaufstellung analysiert?
Also es stach natürlich sofort der fehlende Kapitän und der fehlende Florian Kainz ins Auge und es hat sich ja angedeutet, dass da irgendwas ist, also Timo Schulz äußert sich sehr, sehr positiv zu seinem Kapitän, bleibt sein Kapitän, ganz wichtiger Spieler, wird seine Einsätze bekommen. Und trotzdem scheint es ja so zu sein, dass er sportlich nicht zu 100% von ihm überzeugt ist. Und jetzt war es offensichtlich, mit den dreien da auf dem Platz und plus Adamian vorne, dann noch ging es einzig und allein um Geschwindigkeit, um Umschaltsituationen nach vorne. Und da sind wir auch ehrlich, das ist dann natürlich nicht Florian Kainz Spiel, wenn es ums Umschalten geht. Und deswegen nachvollziehbar sportlich, auch wenn ich gefühlt Florian Kainz, ich will ihn immer noch auf der linken Seite wieder haben. Also das hat mich schon unter Steffen Baumgart brachial gestört, weil es da auch immer hieß, wir brauchen Geschwindigkeit auf der Seite. Und dann hat Lindenmeier auf der Seite gespielt und ja, der ist schnell, aber es hat ja trotzdem überhaupt gar nichts gebracht. Und wenn ich dann die Flankenqualität von Kainz mit rechts so und auch mit links sehe, hat mir da total was gefehlt. Aber jetzt hast du auch vorne gestern Adamian drin, das heißt, Kainz Flanken hast du dann auch nicht zwingend gebraucht, weil du da kein Kopfballmonster hast. Deswegen war er tatsächlich mit diesem Spielansatz auf Umschaltsituationen zu gehen verzichtbar dann in diesem Spiel.
Fand ich ja auch. Ich glaube, Schulz war von Anfang an klar, das wird kein Spiel sein, in dem wir annähernd so viel Ballbesitz haben werden wie gegen andere Mannschaften, mit denen wir vielleicht eher auf Augenhöhe spielen. Und das wird auch nochmal spannend werden dann gegen Gladbach, weil ich glaube, da werden wir durchaus ein ausgeglicheneres Verhältnis sehen. Ich glaube, nachher war irgendwie der Ballbesitz bei 74-26 oder sowas für Leverkusen. Und da hat er tatsächlich dann auf die Geschwindigkeit gesetzt, da hat er auf Meiner gesetzt. Und wenn wir mal diese Szene vor Augen haben in der 10. Minute, wo Meiner da an der Seite durchbricht und diese Flanke reinbringt und Dejo den wirklich knapp vorbeiköpft, war das ja vom System erstmal, fand ich, angemessen, weil dass du dann sagst, okay, wir werden hier kein Ballbesitzspiel haben und Kainz ist halt einfach auch nicht der Anläufer. Dafür ist er auch nicht schnell genug, dafür ist er auch nicht der intensive Spieler genug. Der ist einer, den wir brauchen, wenn wir ein ausgeglichenes Ballbesitzverhältnis haben oder wenn wir sogar mehr Ballbesitz haben als der Gegner, weil er dann diesen kreativen Moment irgendwie dann kreieren kann. Das hat dann in der Anfangsphase ja auch geklappt und der Plan war ja eigentlich auch, das hat, ich meine, Schulz hat es sogar selber auch gesagt nochmal danach, dass er eigentlich vorhatte, Kainz auch nochmal in der zweiten Halbzeit zu bringen, was dann natürlich durch die ganze Aktion, ich wechsle Deal in der 65. ein und muss ihn in der 69. verletzt wieder runternehmen, dann so ein bisschen konterkariert wurde, weil ihm dann so ein bisschen das zusätzlich Wechselfenster gefehlt hat, aber also ich kann es nachvollziehen, dass er Kainz runtergenommen hat, dass er da gesagt hat, okay, wir müssen hier komplett auf Umschaltspiel stellen. Wir wissen, dass Leverkusen uns ballbesitztechnisch dominieren wird. Dafür ist Kainz nicht der richtige Anläufer, nicht der richtige Spieler da vorne drinne. Deswegen fand ich es von der Aufstellung schon nachvollziehbar. Und dass Kainz nicht reingekommen ist, ich glaube, wenn die Verletzung von Diehl nicht passiert wäre, dann hätte er vielleicht nochmal ein zweites Fenster irgendwie eingebaut und hätte vielleicht nochmal, keine Ahnung, in der 70. vielleicht Kainz nochmal gebracht, um dann nochmal ein bisschen mehr kreatives Thema reinzubringen. Das war, glaube ich, wirklich dieser Verletzung
ja, von Thielmann. Ja, es war ja auch Thielmann dann schon raus, der ja einer gewesen wäre, den du dann hättest rausnehmen können, weil
genau.
Dann Kainz auf dem Flügel hat auch nichts gebracht. Deswegen, also das ist dann nachvollziehbar gewesen und trotzdem sind es dann so Zeichen und Florian Kainz wird es ja auch nicht glücklich machen. Ich hoffe und ich denke auch Timo Schulz ist da mit ihm in einer guten Kommunikation und trotzdem wird es ein paar Spuren hinterlassen bei Florian Kainz. Wie bei jedem Fußballer, der Stammspieler ist, der Kapitän ist und dann natürlich auch spielen will in solchen Situationen.
Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar mal festhalten, wir hatten es ja in den letzten Wochen auch schon das ein oder andere Mal thematisiert. Ich weiß auch, dass der Daniel das schon ein paar Mal auch gefordert hat, dass Kainz jetzt mal eine Pause bekommt, dass er überspielt ist, dass er mal rauskommt, dass er mal auch Zeit bekommt, sich Sachen von draußen anzugucken, dass nicht die ganze Verantwortung auf ihm und der Kapitänsbinde an seinem Arm liegt, sondern dass er wirklich auch mal eine schöpferische Pause bekommt. Und
trotzdem will ein Fußballprofi, kein Fußballer, egal, will sich das nicht von draußen angucken.
Natürlich nicht, aber du hast...
Mit guten Spielen und guten Aktionen will der das auf dem Platz wieder in die Richtung biegen.
Das ist richtig.
Ja.
Aber, so nachvollziehbar aber du hast,
das dann auch von Schulz ist tatsächlich.
Du hast aber da auch als Trainer die Verantwortung des Gesamten gegenüber. Ne? Und natürlich hat ein Kapitän immer noch eine andere Rolle als andere Spieler, aber ich fand's gut, dass er draußen war. Ich fand's gut, dass er hier mal eine, ich will es jetzt nicht Denkpause nennen, aber eine Auszeit bekommen hat, weil es halt einfach auch angebracht war. Und du musst halt auch trotz allem immer nur das Leistungsprinzip auch noch ein bisschen mit bewerten. Und da haben die Leistungen halt jetzt in den letzten Wochen keine großen Argumente für Florian Kainz geliefert. Meiner Meinung
nach. Ja, wobei ich ihn auch nie ganz, ganz dramatisch fand. Ich muss mal die Spiele so ein bisschen zurückdenken. Aber ja, ich hab immer noch das Gefühl, aber die Position, die traumhafte Position für ihn ist das, auch wenn er sich selbst ganz gerne im Zentrum da irgendwo sieht. Also er hat ja zum Teil dann auch schon Doppel-Sechs gespielt in diesem Jahr. Das wollte ich auch nicht so richtig. Also ich sah ihn am liebsten immer auf dem Flügel und finde auch mit, aber dazu brauchst du halt den kopfballstarken Spieler dann im Zentrum, damit das funktioniert.
Ja, da fehlt halt schon noch ein Davy Selke von drin als dieses Spieler, wobei man, es gab da ja auch noch eine Aktion, das war glaube ich eine Flanke von Carstensen, wo Alidu noch mal eine Kopfballchance hatte. Also ich sehe auch den Alidu, das ist auch so einer, der durchaus auch ein Flankenempfänger sein kann für das ganze Thema.
Genau, Alidu hatte ja kurz vor, das war ja die letzte Aktion vor der Pause, wo die Flanke von außen reinkam und Alidu eigentlich gut da stand, nur der Ball war ein Touch zu hoch und er stand einen Schritt im Winkel, einen Schritt zu ungünstig zum Ball, sodass er den nicht Richtung Tor köpfen könnte.
Modest hat ihn gemacht.
Ja, in seiner Topform in den beiden Jahren, wo er uns in die Europa League geschossen hat, hätte er ihn gemacht. Aber da muss man aber dazu sagen, Modest war halt für mich immer der beste Stürmer, oder ist auch weiterhin, der in der Rückwärtsbewegung einen Kopfball nach vorne drücken konnte. Ne? Also das kann ja keiner so gut wie er, meiner Meinung nach.
Genau, das wäre ja genau der Punkt gewesen. Ne?
Das wäre genau so ein Tor gewesen.
Genau. Im Rauslaufen, so ein bisschen Richtung Grundlinie und er musste ihn halt genau in die andere Richtung drücken. Hätte gepasst. Wär bei der Chance von Dejo da in der 10. Minute, wäre das aber auch genau das Thema gewesen. Das war auch so eine klassische Flanke, wo Modest, glaube ich, zugeschlagen hätte. Aber
das sind zwei Kopfballsituationen, da steht's, hat der FC auf jeden Fall mit Modest vorne drin zwei Tore. Aber das ist ja auch ein Grund, wenn man sieht, was der FC in den letzten Jahren verloren hat, weswegen er nun dort steht, wo er steht. Also dass diese Qualität da einfach nicht mehr vorhanden ist. Okay.
Aber dann lass uns doch mal ganz kurz, wenn wir im Stürmerbereich schon sind, mal bei Adamian ganz kurz mal Revue passieren, so das ganze Spiel. Was natürlich hervorsticht, ist diese Chance, die er dann in der 51. hatte. Fand ich eine geile Ballabnahme, wie er es genommen hat. einfach sehr, sehr unglücklich, dass das Ding an den Pfosten knallt. Aber ich fand schon, dass er sich angeboten hat in diesem Spiel. Er hatte ja dann noch so eine Aktion, wo er eigentlich nach innen zieht, wo ich dachte, jetzt schieß endlich, und dann macht er nochmal den Haken nach außen. Ich fand schon, dass er da auch gegen die starken Abwehrspieler dort durchaus eine ansprechende Leistung gebracht hat in dem Spiel. Und ich meine, Adamian hat ja bei uns bisher in unserem Podcast nicht so allzu viel Lob abgestaubt, aber in dem Spiel hat er sich schon durchaus empfohlen, da vielleicht auch nochmal eine Alternative sein zu können. Also ich würde es mir unglaublich wünschen, dass der Junge jetzt endlich mal wieder in den Tritt kommt und dass wir da noch ein bisschen mehr Variabilität vorne drin haben, weil ich möchte jetzt nicht auf Tickets-Einwechslungen rausgehen, aber das ist schon, da fehlt uns schon wirklich Qualität vorne drin. Und ich finde, also gerade in der Aktion hat er gezeigt, dass er es fußballerisch kann, wieder mal Pech gehabt, ähnlich wie im Dortmund-Spiel, wo er schon dieses Pech gehabt hat. Ist der jetzt eine dauerhafte Alternative für die Startelf?
Also ich finde, er war gestern tatsächlich, und ich sage ihn auch sehr, sehr kritisch, weil ich das Gefühl hatte, der ist überhaupt nicht in der Lage, Zweikämpfe zu gewinnen, überhaupt nicht in der Lage, Bälle fast zu machen. Und er war, finde ich, von Anfang an sehr, sehr gut im Spiel mit Bällen festmachen und in den eigenen Reihen halten und schneller und auch diese Abschlussaktion fand ich zumindest, war mal eine gewisse Klarheit in der Aktion, dass er zumindest zum Abschluss kommt.
Es war auch dieser Hackentrick, ne, übrigens, den er da gemacht hat, als Carstensen dann den Ball hatte und die Flanke auf Alidou gebracht hat. Also es war schon, da waren schon so zwei, drei Aktionen dabei, wo ich gedacht habe, hey, guck an, der Junge kann Fußball spielen, ne?
Also ich glaube immer noch, der wäre mit Sicherheit besser um einen Stoßstürmer herum, mit von seinem Stürmertypus her, um einen Modest herum oder um einen formstarken oder funktionierenden oder guten Steffen Teges oder wie auch immer, zumindest vom Spielertypen her. Trotzdem hat er das gestern gut gemacht. Ich glaube, der hat bei uns auch eine 3 sogar im Kicker gekriegt. Das ist schon für mein Empfinden tatsächlich auch verdient gewesen. Und ich glaube schon, dass er sich da näher rangespielt hat, aber er ist natürlich, und das hat diese Aktion, so unglücklich sie ist, aber ich höre beim, um den VfL Wolfsburg mal mit reinzubringen, höre da seit Monaten, uns fehlt das Glück. Es ist dann natürlich trotzdem auch eine Qualitätsfrage, ob du dir so einen Ball dann relativ frei, sehr, sehr frei vor dem Tor dann reinmachst oder an den Pfosten schießt. Und es ist leider symptomatisch für ihn und für den FC, dass das Ding dann nicht reingeht. Und das hätte ich unfassbar gerne gesehen, wie das mit dem 1-1 weitergelaufen wäre. Wahrscheinlich hätten sie es trotzdem verloren in Unterzahl und gegen diesen Gegner. Und trotzdem dachte ich, das kann nicht sein. Warum geht dieser Ball dann jetzt nicht rein? Aber er hat die Aktionen gehabt. Er hat mehr gute als schlechte Aktionen gehabt. Deswegen finde ich, ist das definitiv auch ein Mutmacher jetzt gewesen in diesem Spiel.
Ja, also zur ganzen Wahrheit gehört bei Sagis Adamian aber auch dazu. In unserem internen Chat hat der Dennis das mal bebildert. Adamian hat immer 2-3 Meter Abstand zum nächsten Gegner, wenn der Gegner im Ballbesitz ist. Pressing ist mit Adamian einfach nicht möglich. Er presst nicht, er trabt nebenher, hinterher sogar mehr in den Fällen, in den meisten Fällen. Oder steht irgendwie teilnahmslos daneben. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, weswegen er im Baumgartschen System damals überhaupt gar keine Chance bekommen hat. Ne? Weil da war ja alles nur auf Pressen und Laufen ausgelegt. Und hier sieht man ganz schön an den einzelnen Bildern, an den einzelnen Sequenzen, dass Pressing nun wirklich gar keine Stärke oder wahrscheinlich eher sogar eine Schwäche.
Das hatte mich beim Hoffenheim-Spiel so aufgeregt. Da war ja auch einer der spät Eingewechselten, wo ich mir gewünscht hätte, flieg bitte in jeden Ball rein, der da irgendwo ist und mach alles. Da hat er, ich weiß nicht, ob es in der Entstehung vor dem Ausgleich dann war, in der Nachspielzeit, da hat er irgendeinen Passweg aufgemacht, den er zwingend hätte schließen müssen. Und genau das gegen den Ball ist schon auch definitiv ausbaufähig. Vielleicht kann er es auch gar nicht, ist zu leichtgewichtig dafür, aber mir fehlt da, bei Alidou im Übrigen auch, manchmal auch der Wille, auch diese Rückwärtsbewegung von Alidou macht mich manchmal ein bisschen wahnsinnig, weil das wirkt so, das wirkt so trabend, diese ganze Körpersprache von Alidou, weil ich das Gefühl habe, da steckt eigentlich ein Monster-Fußballer in ihm. Sorry, wenn ich jetzt vom Spieler zum anderen springe. Da steckt so ein Monster in dem, der alles hat. Und dann trabt er und diese Körpersprache und dann kommt er in den Strafraum und man ahnt schon, okay, er stolpert wahrscheinlich wieder über seine Füße und trotzdem habe ich das Gefühl, da schlummert was in ihm, was mir fast sogar den das Gefühl vermittelt, ja, den soll man dann halt auch fest verpflichten, wenn man sonst nichts holen kann und wenn es für die zweite Liga ist nächstes Jahr, um diese Qualität irgendwo rauszubekommen.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass wenn man ihn verpflichtet, dass die Eintracht die Rückkaufoption nicht ziehen wird. Also dafür ist der Eintracht-Kader zu stark und dafür hat Ali Dusic auch nicht aufgedrängt, ne?
Nee. Und ich meine, er hat ja diese eine richtig gute Halbserie beim HSV gehabt und da hat man ja auch gesehen, dass er diese Durchsetzungskraft hat. Jetzt muss man natürlich bei dem Spiel, wenn wir über Anlaufverhalten reden, auch immer auf dem Schirm behalten, wir haben halt ab der 15. Minute mit einem Mann weniger gespielt und dann musst du natürlich dieses ganze Anlaufthema auch ein bisschen umstellen und dann waren Adamian wäre wahrscheinlich noch besser zur Geltung gekommen, wenn halt ein Thielmann auf der anderen Seite dann noch als zusätzlicher Anläufer dabei gewesen wäre. Und dass Thielmann ein echtes Kampfschwein ist und dass der anläuft, bis er sich die Lunge auskotzt, das könnte natürlich gut miteinander funktionieren, wenn sich dann Adamian vielleicht auch irgendwie mal wegstehlen kann oder mal in einem Raum ist, wo er nicht so da ist. Aber das hat sich natürlich alles mit der roten Karte von Jan-Uwe relativ schnell erledigt, leider.
Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber auch, wenn wir jetzt irgendwann mal dran denken, wenn Selke zurückkommt, Waldschmidt zurückkommt, mit Adamian, wenn er dann aber auch nicht so richtig anläuft, ich weiß nicht, ich tue mich da schwer. Also ich glaube, wir müssen halt einfach über den Kampf, über die Laufstärke irgendwie dazu kommen. Ich meine, da können wir jetzt gerne auch mal direkt drauf zu sprechen kommen, auf das gesamte Spiel. Also nach 15 Minuten in Rückstand, nach 15 Minuten rote Karte bekommen, nach 38 Minuten dann in Rückstand geraten. Aber also meisterlich sind die Pillen uns nicht davon gezogen. Ne? Also ich finde schon, wir haben echt eine gute Teamleistung gebracht und haben, da finde ich, da sieht man schon, dass Schulz an den richtigen Stellschrauben dreht.
Also ganz in Summe muss man schon sagen, und das kam ja durchaus auch bei den einen oder anderen Kommentaren durch, dass das eigentlich von der Teamleistung gerade aufgrund der Unterzahl sogar noch ein Ticken besser war, als es gegen Stuttgart war. Dass das 1-0 fällt, das ist natürlich, wenn du unter Dauerdruck stehst und dann diese Flanke reinkommt und also ich bin mir ja noch nicht so 100%ig sicher, dass Schick den genau so auf Grimaldo da weiterleiten wollte. Da war leider auch Hübers ein ganz klein bisschen zu weit rausgerückt und Finkgräfe stand halt im Rücken von Frimpong. Dann konnte er ihn irgendwie nicht mehr abfangen. Dann geht das Ding natürlich auch noch bei Schwebe durch die Beine. Das passiert dann halt einfach, wenn du so unter Dauerdruck stehst. Grundsätzlich hat Chabot aus meiner Sicht wieder ein Bombenspiel gemacht. Der ist momentan der absolute Rückhalter hinten drinne. Und auch wenn du dir das 2-0 anschaust, ja, das war zwar gut rausgespielt, aber das war wieder ein Tunnel gegen Schwebe. Das war auch wieder abgefälscht. Okay, da hat natürlich leider in dem Moment auch Chabot das Ding noch ein bisschen abgefälscht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da, also ich habe ja vor diesem Spiel gesessen und dachte mir so, oh, bitte lass es kein 0-6 werden, dass wenn die richtig loslegen und gerade ich war beim Hinspiel in Lev, war ich im Stadion und das war ja schon eine Demonstration und dass es da nur 3-0 für Lev ausgegangen ist, war auch ein bisschen bedingt dadurch, dass wir, dass sie nicht in letzter Konsequenz die Dinge durchgespielt haben. Muss man schon sagen, das war im Vergleich zum Hinspiel eine deutlich bessere Leistung vom FC. Das war auch vom Unterbinden im Mittelfeld, da hat natürlich Thielmann dann irgendwie gefehlt, dadurch ist man natürlich weiter zurückgerutscht, konnte nicht so weit vorne anlaufen. Das fand ich aber schon, dass der FC das relativ stabil gemacht hat. Schwebe hat auch 2-3 wirklich gute Paraden dazwischen gehabt, aber in letzter Konsequenz war das jetzt kein Spiel und schaut mal auf das Spiel von Lev gegen Mainz, ne? Ohne den Torwartfehler, oder eigentlich waren es ja sogar fast 2 Torwartfehler, hätten sie da auch nicht gewonnen und man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass es bei Lev langsam so ein bisschen anfängt zu bröckeln, aber sie kriegen dann halt auch so eine Spiele dann leider souverän durchgezogen, weil, naja gut, bei uns dann mit 11 gegen 10 und wenn dann die Bälle auch nochmal so fallen, wie sie fallen, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die uns an die Wand gespielt haben.
Also ich finde auch nicht, dass sie uns souverän durchgeführt haben, ne? Also bekommen wir, wie wir eben analysiert haben, den berechtigten Elfmeter auch mal zugesprochen?
schießt und dann auch mal Adamian das Ding rein, dann schießt es auf einmal 1-1
und ich möchte mal sehen, wie es aussieht. Oder es steht dann vielleicht sogar 2-1. Ne? Also, ja. das, wir waren ja nie so weit weg, ne? Und dementsprechend, also war von meiner, also ich persönlich muss sagen, war schon eine tolle Leistung vom FC. Und ich weiß nicht, Thomas, vielleicht kannst du mal mit einer Fachbrille das erklären, welche Stellschrauben macht Schulz jetzt anders als Baumgart vorher?
Also eins ist mal offensichtlich, er experimentiert nicht viel. Der hat relativ klar jetzt sein 4-2-3-1 gefunden, sitzt jetzt immer auf die Doppel-6, hat er jetzt lange Zeit auf das Duo Martel Husin Basic gesetzt. Jetzt hat er gestern, glaube das erste Mal Husin Basic auf die Bank und Dejo dann mit reingebracht. Das heißt, er versucht kräftig zu festigen, dass das Ganze dann ist. Und das gibt dem Ganzen, glaube ich, schon eine gewisse Stabilität, finde ich, wie sie spielen. Setzt auf die schnellen Flügel, hat letztendlich ein Alidou stark gemacht, in meiner, auch wenn er ihn rausgenommen hat zwischendrin, gefällt mir aktuell wieder deutlich besser als in den Wochen, Monaten unter Steffen Baumgart in der Hinserie. Und das war definitiv dann, und dann Max Finkrefe als zum Stammspieler gemacht. Was bei mir ja, ihr werdet das bestimmt schon ein paar Mal in der letzten Zeit thematisiert haben, die ganze Steffen Baumgart Zeit oder zumindest in dieser Saison in einem bisschen anderen Licht und das lese ich ja bei vielen Fans erscheinen lässt zumindest. Dass ich, weil ich hatte in der Vorbereitung das Testspiel gegen 96 gesehen und hatte da schon den Eindruck, der Finkrefe ist schon sehr, also gerade körperlich auch sehr, sehr weit, was sein muss, dann um in die Bundesliga zu kommen. Da hätte ich mir tatsächlich mehr Einsatzzeiten gewünscht und auch die Personalie Deal sehe ich mittlerweile so, dass man eine Riesenchance vertan hat, dem Jungen, der vielleicht zu Saisonbeginn gesagt hat, ich möchte nicht verlängern, hast du ein Jahr lang Zeit, diesem Jungen zu zeigen, dass es keinen besseren Ort für ihn gibt, um in die Bundesliga zu kommen, als der 1. FC Köln. Und dann auf beleidigt, stur oder wie auch immer zu stellen und ihn nicht mit trainieren lassen, da hast du ihn dann schon verloren, ohne wirklich dann zu kämpfen, wie du es machen musst. Und das scheint ja der Fall zu sein, dass Timo Schulz ihn für fähig erachtet, auch in der Bundesliga Akzente zu setzen. Du hast ja auch eine Flügeloption, auch in Zeiten, wo Jan Thiemann gefehlt hat, hast du dir einfach eine Flügeloption geraubt. Und das finde ich, da hat Timo Schulz jetzt schon auch gute, klare, wichtige Entscheidungen getroffen, auch perspektivisch, bei denen mag es zu spät sein. Aber auch sämtliche Leute, die ich wie ein Alidou gefühlt schon abgeschrieben habe, auch Adamian jetzt, scheint er zumindest so wieder in die Spur zu bringen, dass sie tatsächlich Hilfen sein können mit Alidou, der dann auch mal Spiele entscheidet in oder Punkte holt in Wolfsburg oder gegen Frankfurt. Und auch ein Adamian, der mit dem kleinen Ticken dann auch vielleicht sogar gestern was geholt hätte. Aber es scheint ein bisschen eine Frage der Zeit zu sein, dass auch er sich dann jetzt mal belohnen kann irgendwie für dieses Comeback dann im Kader. Und da habe ich das Gefühl, und da dient dieses Leverkusen-Spiel jetzt auch so ein bisschen als Punkt, wo man vergleichen kann, wie chancenlos der FC in der Hinrunde war. Wirklich selten so chancenlos gesehen. Und wie sie gestern gegen diese sehr, sehr starke Mannschaft aufgetreten sind. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht ist Leverkusen auch nicht so gut in Form gewesen wie im Hinspiel. Wenn wir es aus FC-Sicht sehen wollen, kann man sagen, okay, da hat eine bessere Mannschaft gegen diese Top-Mannschaft agiert. Und das macht ein bisschen Mut, auch wenn die Hoffnung weiterhin sehr gering bleibt bei mir.
Ja, aber da hast du eben schon was angesprochen. Ich habe die Tage vor dem Nachbarschaftsduell gelesen, der große Unterschied zwischen Baumgart und Schulz ist, dass jede einzelne Aufstellung von Schulz bisher vom Durchschnittsalter jünger war, als die jüngste Aufstellung, die Baumgart je gewählt hat. Und das ist ja das, was du gerade auch in anderen Worten gesagt hast. Ne?
Ich konnte jede Aufstellung nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Auch inhaltlich, auch mit keins jetzt raus, konnte ich das bislang alles nachvollziehen. Das ging mir bei Baumgart dann nicht immer so. Dass ich einen Olesen nachvollziehen konnte. Das ging mir selten so, dass mir der fehlende Finkrefe dann, das konnte ich mir zu häufig nicht nachvollziehen. Bislang kann ich die Aufstellungen, so wie Timo Schulz die macht, kann ich total nachvollziehen.
Ja, das meinte ich ja auch am Anfang, ne? Mit dem Thema, dass er gesagt hat, okay, wir dass du ein Keins rausnimmst, weil du weißt, dass es ein ballbesitzorientierter Spieler ist und dass du dann eher auf Meiner und auf die Geschwindigkeit setzt. Das ist schon nachvollziehbar irgendwo, ne? Ich meine, wir haben natürlich jetzt auch ein bisschen das Thema mit dem Durchschnittsalter, das liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass du jetzt einen Waldschmidt, Uth und einen Selke halt im Moment nicht dabei hast, ne? Die waren natürlich gesetzt und haben natürlich das Durchschnittsalter wieder hochgesetzt. Insofern ist es ja vielleicht nicht so ganz freiwillig. Ich glaube, wenn die komplette Mannschaft verfügbar gewesen wäre, wäre jetzt dieses Durchschnittsalter-Thema jetzt nicht eine Aktion gewesen, wo ein Schulz gesagt hätte, naja, mir geht's jetzt darum, die Jugend zu fördern. Er muss natürlich da jetzt auch ein bisschen reingreifen und die Leute rausholen, die jünger sind, die da sind und die nicht verletzt sind. Aber grundsätzlich, ja, bin ich völlig bei dir, Thomas. Also ich kann auch bisher in allen Spielen, wo die Aufstellungen gelaufen sind, wenn es nicht nur verletzungsbedingte Thematiken waren, konnte ich schon nachvollziehen, wie er die Mannschaft umgestellt hat und wie er die Leute eingesetzt hat und wie er auch auf die Gegner reagiert hat und gesagt hat, okay, wie gesagt, wie gegen Lev jetzt zu sagen, wir werden da mit Sicherheit keinen Pari-Pari-Ballbesitz haben, sondern da geht's eher darum, defensiv stabil zu stehen und dann die Chancen zu nutzen, die du hast und dann mit schnellen Leuten die Chancen zu nutzen, die du hast. Das wird gegen Gladbach sicherlich ein bisschen anders aussehen.
Ja, glaube ich auch. Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Lass uns noch kurz hier das Spiel zu Ende besprechen und abarbeiten. Ich glaube, wir haben schon einiges besprochen hiervon. Die beiden Tore will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil die mich ehrlich gesagt gar nicht so interessieren. Haben zwar mit dem Spielergebnis zu tun, aber keine Bühne den Pillen. Ich bin aber, ja, wir hatten es eben schon mal angeschnitten, die Verletzung von Diehl. Kam rein, eine Minute, zwei Minuten gelaufen und hat Sprint angesetzt und dann sieht das nach einer üblen Muskelverletzung aus. Weiß man da schon was? Hat irgendwer schon was gehört? Hat der FC schon was verlauten lassen? Machen die das überhaupt?
Nee, also du hast es ja gesehen, der war ja im Sprintduell, ich meine gegen Hinkapier, war im Sprintduell und da dachte ich so, ja, da müsste er doch jetzt eigentlich vorbeigehen und du hast in dem Moment schon gesehen, wie er auf einmal langsamer wurde und wie er sich an den Oberschenkel gefasst hat und dann war er, wie er auf dem Boden gelegen hat und wie er dann auch vom Platz gegangen ist, sich die ganze Zeit an den Oberschenkel gefasst hat und dann von Alidouya noch irgendwie getröstet wurde und ich weiß nicht, ob er wirklich geweint hat, aber er hat sich zumindest irgendwie so die Hand vor Augen gehalten. Die einzige Meldung, die bis jetzt vom FC kam, war ja heute, dass Diehl und Waldschmidt und Selke individuell trainieren. Da hatten wir ja im Vorgespräch schon ganz
gut. Uth
war der Dritte, okay.
Ja, nee, Selke ist ja schon wieder im Mannschaftstraining.
Genau. Und da hattest du ja schon gesagt, Thomas, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass er zumindest trainiert und jetzt nicht komplett raus ist oder so eine Meldung kommt wie auf unbestimmte Zeit nicht im Kader oder sowas. Man kann nur hoffen, dass es jetzt nicht zu heftig ist. Mich hat das ein bisschen an eine Aktion erinnert, Pokalspiel vom FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt. Da war ich auch selber im Stadion und da war ja der Conte damals, war ja so der Running Shooting Star irgendwie bei St. Pauli und der wollte unbedingt eingewechselt werden, weil große Bühne, Pokal gegen den Erstligisten und auch so den ersten Sprint angezogen und direkt dann irgendwie Muskelfaserriss oder irgendwie was im Oberschenkel gemacht. Hoffen wir mal, dass es nicht zu heftig war. Aber es sah schon beim Runtergehen so aus, als wenn er gemerkt hatte, das war ein bisschen mehr. Das war nicht nur einfach eine Zerrung. Aber der FC hat meines Wissens nach noch nichts verlauten lassen.
Nee, das überrascht mich dann oder wundert dann auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt kommunizieren, doch normal kommunizieren sie es zumindest, wenn er für längere Zeit ausfällt. Also die werden ja sicher gestern Abend noch oder spätestens heute die MRT-Untersuchung gemacht haben. Also eigentlich müssten sie schon Klarheit haben, was es ist. Dass jetzt nichts kommt, schwer zu sagen, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist dann in dieser Phase. Aber ich finde, beim Rausgehen sah es zumindest einigermaßen gut schon wieder aus. Andererseits, wie er dann da lag und so. Ich hatte zumindest das Gefühl, wie der Alidou ihn dann in den Arm genommen hat, hatte ich schon, aber irgendwie das Gefühl, dass es schön ist, dass der da jetzt in dieser Gruppe so angekommen ist. Vielleicht kann man ihn ja doch irgendwie überzeugen, auch in so einer für ihn dann schwierigen Situation, wenn er da den ganzen Zuspruch aus dem Club, der nun mal sein Club ist, erhält, Vielleicht kann man ja tatsächlich nochmal irgendwas bewirken, dass er umdenkt und wir nicht unseren zweiten Florian Wirtz haben, den wir dann in einem Jahr oder in zwei Jahren, wenn man irgendwann dann wieder gegen die Gegner spielt, auspfeifen müsste oder so. Das irgendwie fände ich das sehr, sehr bedauerlich.
Ja, und ich meine, das war natürlich auch das Thema, ne, wenn du in der 65. eingewechselt wirst und in der 69. ausgewechselt wirst, du bist gerade voll mit Adrenalin, du merkst diese Verletzung und denkst so, scheiße, ich kann nicht mehr weiterlaufen, dass dann dieser Instant, wenn du so, also wenn du wirklich so vollgepumpt bist und gerade denkst, jetzt kann ich der Mannschaft helfen, es steht nur 0-1 und ich kann dann auch irgendwie reingreifen, dass du dann, dass dieses Enttäuschungsmoment dann so hoch ist, dass vielleicht diese Tränen und diese Verzweiflung in dem Moment auch einfach daran gelegen haben, ich bin gerade erst reingekommen und jetzt muss ich nach 4 Minuten wieder ausgewechselt werden.
Ne? Ja.
Aber du hattest gerade schon angesprochen, Thomas, glaubst du oder glaubt ihr beiden, dass angenommen, das ist jetzt eine etwas schwere Verletzung, sagen wir mal, die härteste Verletzung, glaube ich, wenn man sowas sieht, wäre jetzt ein Muskelbündelriss oder sowas. Das wird dann schon ein bisschen was dauern.
Oder Sehnenabriss in dem Oberschenkelbereich ist dann auch immer ganz, ganz schwer.
Würde das denn, sofern noch nirgendwo anders ein Vertrag unterschrieben ist, unsere Chancen auf einen Verbleib von Deal in Köln erhöhen? Oder seht ihr das losgelöst von der ganzen Thematik?
Ganz schwer, glaube ich. Also wer den Justin Deal holt, Der hat ihn natürlich in den letzten Jahren zigfach gescoutet im Nachwuchs und wird sich jetzt von einem Muskelbündelriss nicht davon abbringen lassen, erst recht, wenn du noch eine ganze Sommerpause dazwischen hast, den Spieler zu holen. Deswegen glaube ich eher nicht, dass das eine Rolle spielt. Höchstens hab ich die Hoffnung, dass so ein emotionaler Faktor ist, dass er, wenn er jetzt durch eine längere Reha gehen muss und diesen Zuspruch wirklich im Verein erhält und merkt, wie wohl er sich vielleicht auch jetzt mittlerweile dann in dieser Mannschaft fühlt und angekommen fühlt unter dem neuen Trainer, dass das vielleicht bei ihm, wenn er noch nicht irgendwo unterschrieben hat, nochmal was auslöst und auch das Gefühl. Und das ist ja, das muss ja das Allerwichtigste sein für Justin Deal. Der muss ja Fußball spielen. Und die Aussicht, selbst wenn es vielleicht die zweite Liga ist für den FC, der sieht sich natürlich in der Bundesliga, aber sieht in den Spielen, die er oder in der Spielzeit, die er jetzt auch kriegt, sieht er natürlich auch, und das sieht jeder andere auch, dass da schon auch noch eine Menge fehlt. Also um ein Stammspieler in der Bundesliga zu sein oder um überhaupt, wenn wir von Teams wie Leverkusen oder Stuttgart oder wer auch oder Hoffenheim, wer auch immer da interessiert sein mag, in diesen Clubs auf Spielzeit zu bekommen, ist brutal schwer. Also eigentlich braucht er einen kleineren Club, wie ein Paul Wanner, der jetzt in Elversberg spielt, als Bayern-Leihspieler.
Ein Finn-Ole Becker, der von St. Pauli nach Hoffenheim gegangen ist und da auch kein Land
auch,
sieht. Ne?
Auch wenig spielt. Und solche Spieler gibt's natürlich zu Genüge. Und einerseits wollen die den Riesenschritt machen zum geilen Club und möglichst Champions League. Andererseits müssen sie spielen, um in ihrer Entwicklung weiterzukommen. Und da glaube ich, klar, wenn der nach Bochum oder so geht, hätte er vielleicht ähnlich wie in Köln gute Aussichten auf.
Ja, aber bevor der nach Bochum geht, kann er auch beim FC bleiben.
Nein, und da würde er nicht hingehen. Das heißt, Stuttgart, es wird ja immer Stuttgart gehandelt. Was haben wir da auf den Flügeln? Die spielen momentan mit einem 3-4-3-System. Das ist dann sowieso schon mal schwieriger. Da spielen auf den Flügeln dann die Schienenspieler, links Mittelstädt, rechts Wagnermann. Dann hast du die Halbposition hinter dem Stürmer. Das ist ein Chris Führig und Mio. Beim VfB Stuttgart jetzt würde er wahrscheinlich relativ wenig Einsatzzeit kriegen. Jetzt weiß man
nicht, wie wer da alles bleibt nach der Saison. Sehe ich auch nicht. Deswegen aber vielleicht mal kurzer Einwurf. Der Matt Brötchen im Chat hat gerade was geschrieben bezüglich Deal, Kreuzband angerissen. Keine Ahnung, ob das so bestätigt ist, wo kannst ja gerne nochmal gleich in den Chat reinschreiben, wo die Info her hast. Wenn das so wäre, das wäre natürlich.
Aber der Griff ging da nicht auch ein Griff in Richtung Oberschenkel?
Ich hab das eigentlich auch Richtung Oberschenkel gesehen. Also ich habe jetzt auch eher eine Muskelverletzung gesehen. Und beim Kreuzband angerissen, dann wäre das ja eher so ein bisschen schwieriger gewesen. Da wäre wahrscheinlich eher von zwei Leuten gestützt irgendwie vom Platz gegangen. Ne?
Das war gefühlt keine Kreuzbandaktion, sondern die klassische Muskelverletzung. Aber
ja
schau wie mal. Gesagt, Spielzeit beim FC wäre ihm wohl sehr, sehr sicher, egal in welcher Liga, denke ich mal. Und Heimat und so weiter und so fort.
Genau, Heimat. Das ist das Argument vom FC. Ja, aber Paccarada kam dann zurück, ne?
Ja.
Baccarada,
Nachrichten.
Nach seiner Verletzung, glaube ich, das erste Spiel, was er wieder gemacht hat.
Habt ihr jetzt verstanden, warum Packer eingewechselt wurde und warum er dann nicht Keins eingewechselt hat an der Stelle?
Wahrscheinlich, weil er die Geschwindigkeit von Finkgräf auf dem linken Flügel haben wollte.
Ja. Das
und der hat
Packer
ja
das, dann eher das, dann Packer dann eher defensiv.
Genau, das, was wir in den letzten Wochen ja schon 2-3 Mal hier diskutiert hatten, wenn Paccarada wieder fit ist, was passiert mit Finkgräfe? Und da hatten wir ja eine von 2-3 Optionen war genau diese. Finkgräfe auf den linken Flügel und
Packer dann dahinter.
Paccarada dahinter.
Sich gegenseitig, ne?
Genau, weil Paccarada ja auch mit nach vorne gehen kann, dann kann Finkgräfe sich zurückfallen lassen und so weiter. Die können sich halt beide dann auch ergänzen. Oder wenn der eine zu viel gelaufen ist, kann er sich zurückfallen lassen und hinten ein bisschen Luft schnappen. Dementsprechend fand ich diesen Move, fand ich ehrlich gesagt ganz cool. Ich bin auch froh, dass Paccarada wieder zurück ist. Ich halte
auch um ihn einfach mal wieder reinzuholen. Ja, ja. Das fand ich jetzt auch ein gutes Signal. Vielleicht auch schon ein bisschen mit Blick auf Gladbach, wenn man dann irgendwann dadurch, dass Deal jetzt als Flügelspieler raus ist und Finkgräfe tatsächlich mit dieser Option dann nochmal offensiver, ist es gut, ihm zumindest die Signal gegeben zu haben, dass er jetzt auch wieder da ist. Dann
und Thielmann ja auch fehlen wird, ne? Das heißt, du musst ja dann auf den Flanken dann ja tatsächlich, tatsächlich irgendwie ein bisschen was machen, ja.
Mhm. Ja. Genau. Habt ihr noch was zum Spiel?
Nö. Nur
ansonsten gab es ja noch eine
leider wahrscheinlich dazu führen wird, dass wir so wie die Bayern im Moment rumschwächeln, schon den Supergau erleben werden und ich die Wahrscheinlichkeit mittlerweile für relativ hoch halte, dass mit 10 Punkten Vorsprung bei noch 10 ausstehenden Spielen nicht mehr so viel Luft ist, dass da noch irgendeiner die Pillen abfangen wird.
Ja, bin ich bei dir. Ich habe mich jetzt damit aber auch für mich selber arrangiert, weil mich die Meisterschaft in den letzten 10 Jahren nicht interessiert hat. Selbst letztes Jahr, wo am letzten Spieltag ja noch was möglich gewesen wäre, dass ein anderer Verein deutscher Meister wird.
Die Meisterschaft ist seit 1978 nicht mehr, seitdem der FC das letzte Mal Meister war.
Ja, genau. Und dementsprechend muss ich ehrlich sagen, okay, dann ist dieser Mythos, ihr werdet nie deutscher Meister weg, aber es interessiert mich nicht. Das ist für mich weiterhin eine werbetreibende Maßnahme. Und ob sie jetzt Meister werden oder nicht, keine Ahnung. Ich bin da zumindest jetzt noch. Wahrscheinlich, wenn dann die Bilder irgendwann kommen, wird's mich anekeln. Aber jetzt ist es wirklich noch so, dass ich mir denke, so ob es jetzt Bayern oder Bayer ist, also beides Vereine, die in meinem Herzen keinen Zentimeter Platz haben.
Also mit meiner journalistischen Neutralität muss ich tatsächlich sagen, also rein sportlich ist das schon top, was die
Spiele. Das war für euch Thomas Hiete vom Kicker.
Tschüss. ist es wirklich schön anzusehen. Einfach mal den Club und Namen für euch ausblenden, aber rein sportlich ist das schon bemerkenswert gut. Aber ein Jahr zu haben mit Leverkusen als Meister und den FC womöglich als Absteiger, das ist schon der GAU,
ja, dann definitiv.
Normalerweise. Aber wir werden es nicht mehr verhindern können. Das ist dann so. Und dann gibt es keine Alternative für uns dazu, als damit zu leben.
Ja, also der absolute Super-GAU wäre ja, die Ostholländer gewinnen den Pokal, die Pillen werden Meister, Düsseldorf steigt auf und wir ab.
Okay, so weit habe ich es noch gar nicht durchgespielt.
Also es ist alles.
Und wir steigen in der Relegation gegen den Baumgart. HSV, gegen Baumgart. Ja, genau, das haben wir alles schon kreiert hier, das Momentum.
Ja, okay, das wird noch ein brutales Jahr, ich höre das.
Ja. Nein, aber ich glaube doch, wenn wir jetzt mal das, was wir jetzt in der letzten Stunde, anderthalb haben wir noch nicht, aber guten Stunde besprochen haben. Wenn man das jetzt mal so analysiert und wenn wir diese Leistung konserviert bekommen, dann ist doch die Relegation auf jeden Fall drinne und vielleicht holen wir in den direkten Duellen gegen die anderen Mannschaften sogar auch noch Punkte auf.
Vielleicht, ja. Ja.
Also, aber der Druck Stand jetzt kann es eigentlich nur darum gehen, den Relegationsplatz zu sichern und sich nicht mehr. Also Darmstadt hat sich jetzt natürlich übel abschießen lassen gegen Augsburg, aber das sind halt immer diese Freakspiele, die immer mal wieder passieren. Mainz hat auch noch ein gutes Restprogramm vor sich, aber es kann eigentlich in letzter Konsequenz nur noch darum gehen, jetzt den Relegationsplatz zu sichern und irgendwo diese Chance suchen, in der Relegation drin zu bleiben. Ich wünsche mir alles andere als den HSV und den FC St. Pauli, von mir aus Fürth oder Kiel oder Hannover. Das
Thomas Urbich und Tim Lemperle gegen uns in der Relegation.
Es ist natürlich auch keine sehr, sehr schöne Vorstellung.
Wir haben hier immer das Stichwort ausgerechnet bei uns im Podcast, Thomas. Und das wäre so eine typische Ausgerechnet-Situation.
Aber da haben wir jetzt so einige Ausgerechnet-Thematiken.
Aber die,
müssen, ne?
aber also die wissen ja, die wissen, sie müssen zurück. Also das.
Aber ich meine, Auswahl an ausgerechnet natürlich
jetzt
in der zweiten Liga richtig groß, weil Fürth wäre so ausgerechnet gegen Lempele und gegen Urbich. Kiel wäre so ausgerechnet gegen Kiel, gegen die wir schon mal zwar gewonnen haben, aber wo das auch übel wird. Und der HSV wäre halt so, das wäre halt der Peak ausgerechnet, ne? Also mit Baumgart, wow, ich möchte es mir nicht vorstellen. Im Moment, ich muss gerade kurz meine negative Gänsehaut gerade wegstreicheln vom Arm, das ist gerade nicht gut.
Also ich habe schon das Gefühl, dann lieber direkt absteigen, als in der Relegation nochmal so ganz, ganz übel zu scheitern. Das möchte ich irgendwie auch nicht erleben. Andererseits die Chance, sich darüber noch zu retten, so eine Katastrophensaison irgendwie noch gerade biegen zu können, ist eigentlich sportlich auch dramatisch unfair, aber ich würde es dankend annehmen. Meine Sorge ist, ich war mir eigentlich schon sehr sicher, dass Mainz gegen Gladbach gewinnt. Meine Sorge ist, dass Mainz irgendwann jetzt so ein bisschen mal ins Rollen kommt, Siege einfährt und der FC nicht nachkommt dann irgendwie und dann abreißen.
Nein, das glaube ich aber nicht bei den Mainzern. Ne? Also das haben wir jetzt ein paar Mal schon gesagt und auch bei denen ist, glaube ich, alles das, was die an Aktionen schon ins Leben gerufen haben, mit dem Nachrüsten auf dem Transfermarkt, mit dem Trainerwechsel und. Ich glaube nicht, dass da irgendwie noch viel kommt. Die werden das ein oder andere Spiel gewinnen, die werden sich aber auch nicht dauerhaft da unten rauslösen aber
und absetzen. Die haben da vorne einen Burkhardt, einen Onisivo und Ajorg. Und das ist irgendwie nochmal, das ist dreifach eine andere Liga als das, was wir haben. In der Hoffnung, dass Davy Selke jetzt bald wieder fit wird und auch relativ schnell wieder ins
wir haben Tigges kommt. Wir haben Tigges und Dietz.
Sage ich ja. Das war
kein Gegenargument gerade, Erik. Aber der einzig große Vorteil ist, dass Mainz nächstes Wochenende, während wir das Derby spielen, auswärts bei Bayern spielt. Und dann sollte man
aber
zumindest
mal die Hoffnung haben, dass Bayern.
Das heißt
auch nichts.
Aber komm.
Bayern jetzt gegen Lazio. Aber normalerweise ja, Bayern schlägt Mainz, wir mit Derby-Sieg und dann. Das hätten wir dann 4 Punkte vor. Das heißt, hätten schon wieder ein Spiel gewonnen, ohne dass was passieren kann. Das wäre unfassbar wichtig.
Und dieses direkte Duell gegen Mainz wird wahrscheinlich der Knackpunkt werden, weil Darmstadt sehe ich nicht mehr, dass die da hinten irgendwie rauskommen. Das wird, also dieses Spiel gegen Mainz, das wird, glaube ich, für uns der Knacker in der Saison werden. In dem Rest von dieser Saison.
Ja, aber
und da habe ich auch schon unglaublich Schiss vor dem Spiel.
Nach Gladbach und Leipzig dann aber auch diese Augsburg und Bochum, diese beiden Spiele, wo du irgendwie dann mal gefühlt mindestens 4 holen musst, um vielleicht im Rennen zu bleiben oder vor Mainz oder dich ein bisschen abzusetzen. Ich glaube, das werden auch schon ganz, ganz bedeutsame Spiele.
Auf jeden Fall.
Gut. Kommen wir noch einmal zurück. Eine Sache noch zum Spiel gegen den ungeliebten Nachbarn. Es gab unschöne Szenen auf der Nordtribüne. Dort gab es wohl so ein Handgemenge von der Plexiglas-Seite oder auf der Plexiglas-Scheibe im Oberrang zwischen Anhängern des Werksvereins und Anhängern des 1. FC Köln. Ich selber muss ganz ehrlich sagen, habe dazu nichts mitbekommen, habe nur so 2-3 Sachen gehört. Weiß einer von euch mehr darüber? Ist da irgendwie irgendwas Großartiges über den FC kommuniziert worden oder?
Also der FC hat sich in dem Statement geäußert, dass es Auseinandersetzungen im Stadion gab, was du schon gerade beschrieben hast, die sich auf die Nordtribüne beziehen, direkt auf den Grenzbereich zwischen Gästeblock und der Heimkurve dort. Da soll es wohl zu Handgemengen gekommen sein. Der FC hat sich auch offiziell dazu geäußert, hat das ganze Thema Gewalt im Stadion ja mit relativ vielen Floskeln halt verurteilt und dabei sollen wohl zwei Ordner in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Ich meine, auch wenn ich es richtig gelesen hätte, dass es Ordner waren von der Leverkusener Seite aus, die dort angegangen worden sind und dass es da so ein bisschen hin und her ging, dass auch die Polizei dort irgendwie eingegriffen hat. Und dann gab es nochmal, dazu hat sich der FC aber gar nicht geäußert, das haben wir mit ein bisschen Rückkopplung aus der aktiven Fanszene nochmal mitgehört, gab es wohl außerhalb des Stadions an der Junkersdorfer Straße nochmal eine Auseinandersetzung, wo die aktive Fanszene unterwegs war, eigentlich mit dem Marsch gerade weg wollte und da gab es wohl nochmal ein Handgemenge irgendwie im hinteren Bereich und die Szene wurde wohl nochmal für irgendwas um die 2-3 Stunden gekesselt von der Polizei und es gab wohl ein paar Personalienfeststellungen. Aber das Statement, was der FC heute offiziell rausgebracht hat, das hat sich, wenn ich das richtig gelesen habe, nur auf die Auseinandersetzung im Stadion bezogen. Und da ja, gab es wohl ein bisschen hin und her irgendwie. Ich weiß nicht, Thomas, hast du da noch irgendwie aus dem
Ich habe nur gelesen, dass ein Ordner bewusst geschlagen worden sein soll. Und Philipp Thyroff hatte sich dann irgendwo geäußert, dass sie in Kontakt mit den Ordnern stehen und hoffen, dass es allen schnell besser geht. Und dann stand geschrieben, 10 Menschen wegen schweren Landesfriedensbruch, gegen 10 wird ermittelt, 2 von ihnen befanden sich in Polizeigewahrsam. Und es muss draußen noch irgendwie Auseinandersetzungen gegeben haben, wo dann auch 2 oder mehrere Anhänger beider Lager aufeinander losgegangen seien. So stand es da irgendwie drin. Und da ging es dann auch noch weiter zur Sache. Und die Polizei wurde dann, glaube ich, angegriffen, als die da versucht haben zu schlichten.
Ja, also, ja,
also man muss zumindest alles nicht toll. Und es gab auch irgendwo, gestern habe ich kurzzeitig auch mal 1-2 Videos über X gesehen, von Bildern aus von der Nordtribüne, wo dann über Plexiglas, also da standen eine Reihe Vermummter dann sich gegenüber und haben da über die Scheibe geschlagen. Auf jeden Fall davon gab es Videos auch kurzzeitig mal. Ich weiß nicht, wo ich sie gesehen habe, aber ich glaube bei X.
Ich hab davon nur Bilder gesehen, also keine Videos. Es ist wahrscheinlich aber auch wieder so, dass man einfach mal so 1-2 Tage abwarten muss, bevor sich alle beteiligten Parteien dazu vielleicht auch irgendwie äußern, wenn sie es dann tun oder nicht, dass der Reflex vom Verein kommt, um dort frühzeitig auch gegenüber der DFL aufzuzeigen, wir ermitteln, wir gucken uns das an und wir versuchen das irgendwie zu klären, dass das da ist, ist völlig klar. Da muss man halt auch immer ein bisschen differenzieren und gucken, übernimmt man jetzt Polizeiberichte 1-1 oder guckt man auch nochmal, wie Berichte von Außenstehenden irgendwie dabei sind. Muss man sich dann natürlich am Ende des Tages angucken. Meines Erachtens nach jetzt aber auch nichts ultra dramatisches und nichts, was irgendwie mit Szenen wie bei, wo es bei Frankfurt gegen Stuttgart, das war ja alles schon nochmal ein bisschen mehr im Bild festgehalten.
Also Randerscheinungen, die dabei sind. So negative, so scheiße, ich finde immer wieder wahrscheinlich Spieltagsderby üblich und damit will ich aber überhaupt nichts verherrlichen, weil für mich einen Stadionbesuch angenehm.
Genau, ich will ja auch sagen, es sollte jetzt auch keine Rechtfertigung sein, es soll einfach nur darum gehen, dass die Distanz zum Spiel noch vergleichsweise kurz ist und dann ja die Tendenz eigentlich immer sehr, sehr stark dahin ist, dass erstmal nur die Polizeiberichte wiedergegeben werden, ohne dass es eine Reflexion gibt. Ja. Was ist denn tatsächlich passiert? Weil was wir so an Stimmen gehört haben, waren wohl die Auseinandersetzung, die sich außerhalb des Stadions dazu getragen haben, eher so ein bisschen eine Thematik, die auch gar nicht mal was zwischen Lev und zwischen FC-Fans zu tun hatte, sondern dass es da vielleicht auch intern ein bisschen Auseinandersetzungen gab und dass dann, weil das halt im Randbereich dessen erfolgt ist, wo die aktive Szene gerade abgezogen ist, dass es da natürlich so ein bisschen Sympathisierungen gab, die dann eher, okay, da prügeln sich 2, aber wenn die Polizei eingreift, dann sind wir alle gegen die Polizei, vielleicht in die Richtung gehen. Aber man kann es halt noch nicht 100%ig sagen, weil ich glaube, und wir werden, glaube ich, auch keine wirkliche Aufklärung bekommen, weil wenn man sich mal die Zustände und die Thematiken rund um das Spiel. Das fällt mir immer wieder, oder habe ich immer wieder vor Augen, dieses Spiel von Frankfurt gegen Stuttgart, wo es da hinter der Frankfurter Tribüne irgendwie hin und her ging. Da gab es ja auch erstmal Riesenberichte, dass da gegnerische Fanlager aufeinander zugegangen wären und nachher am Ende des Tages war es dann doch eher eine interne Sache, wo es dann Fans von Frankfurt gegen Ordner, gegen Polizei abgingen und dass da gerne mal das Narrativ gesponnen wird. Ja, das waren jetzt halt feindliche Gruppen, die aufeinander getroffen sind, wo dann vielleicht eher ein bisschen das Narrativ einfacher ist, wenn man das von Polizeiseite so darstellt, als wenn man jetzt sagen muss, okay, wir müssen mal aufarbeiten, wo gab es denn da vielleicht Aggressionsmomente an der einen oder anderen Stelle oder wo sind dann da Eingriffe erfolgt, die zu zusätzlicher Eskalation geführt haben. Aber bin ich völlig bei euch, also man muss da jetzt nichts beschönigen oder nichts irgendwie schöner machen, aber wir sollten es zumindest mal aufführen, weil ich finde, das gehört ja auch irgendwo zu einer Aufarbeitung mit dazu, dass man dann sagt, lass uns das mal von allen Seiten betrachten und nicht ungefragt das Narrativ übernehmen, was Polizei oder Ordnungskräfte dort rausbringen.
Genau, an der Stelle erstmal allen Leuten, die da zu Schaden gekommen sind, ob sie es hören oder nicht, das ist an der Stelle total egal, gute Besserung und schnelle Genesung. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal von den Aggressionen im Stadion ausgeht, das ist ja das, was da auch mehr mit Bildern belegt war, und ich jetzt die Zahl höre, dass da 10 Leute festgenommen wurden, dann lass mal 50 dann beteiligt gewesen sein auf 50.000, das sind 0,1%. Das ist ein verschwindend geringer Anteil. Es schaffen diese verschwindend geringen Leute leider immer wieder dann in die Medien rein. Und aber der mit Abstand größte Teil, nämlich weit über 99% der Leute sind an einem friedlichen Stadionbesuch interessiert und leben diesen dann auch. Und dementsprechend finde ich, sollte man auch wenn jetzt hier zu Körperschäden gekommen ist, offensichtlich den Leuten nicht noch mehr Bühne geben als so schon. Wir haben es jetzt von allen Seiten aufgearbeitet und haben es besprochen und haben unsere Informationen und Quellen auch mit reinfließen lassen. Und von meiner Seite aus, glaube ich, kann man das Thema dann auch zumachen und dann auf die weiteren Medien verweisen, die darüber dann gerne mal intensiver berichten.
Genau. Herbert Reul wird sich schon noch äußern.
Ja, die Eule. Die Eule macht den Nachtflug nach Mönchengladbach. Nächste Woche, Samstag, 15.30 Uhr, Derby. Da ist auch wirklich Derby-Zeit dann endlich. Eure Hoffnungen, Meinungen, Wünsche, Prognosen.
Wollen wir mal überlegen, wie wir aufstellen jetzt mit den Leuten, die fehlen werden. Also Thielmann ja definitiv nicht dabei mit der roten Karte. Die 5. gelbe vor Dejo, das heißt, Dejo ist auch nicht dabei. Deal gehen wir jetzt mal davon aus, also würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, so wie er vom Platz gegangen ist, wahrscheinlich auch keine Option. Wie stellen wir denn da auf? Also ich meine, oberhalb des Torwarts und der Abwehrreihe. Ich glaube, die Abwehrreihe ist klar mit Finkgriefe und mit Chabot und mit Hübers und wahrscheinlich auch Carstensen dann rechts. Aber dann müssen wir uns ja mal Gedanken machen, wie wir neben Martell dann weiter aufstellen. Husin Basic wieder?
Kehrt zurück, ja. Kehrt zurück, hat in Mönchengladbach auch schon vor 2 Jahren, glaube ich, getroffen. In seinem ersten Bundesliga-Jahr war das so, ja, ne?
Ja, genau.
War das vor 2 Jahren oder war es letztes Jahr? Wann war sein erstes Bundesliga-Jahr?
Letzte Saison. Die Europa-League-Saison.
Beim 2-5 hat er doch noch irgendwie einen Treffer gemacht. Also Husi genau. Bar ist für mich relativ klar. Kehrt für Dejo zurück.
Denke ich auch, ja.
Flügel meiner Alidou ist für mich auch relativ klar. Und dann kehrt der Kapitän auf die 10 zurück.
Denke ich auch, ja.
Und bei Davy Selke als Joker im Kader mitreißt und von der Bank kommt, wird Sagis Adamyan vorne drin spielen, was er sich dann irgendwo auch verdient hat nach dem Leverkusen-Spiel. Und dann steht die 11.
Gut, oder das war eine kurze...
Vergesse ich irgendwen gerade?
Nö, kurze Diskussion wäre auch genau meine Aufstellung, wie ich sie jetzt wählen würde. Und dann vielleicht ein bisschen changieren, dass irgendwie dass Adamian vielleicht nicht so den ganz harten Stoßstürmer macht, sondern sich mit Alidusa so ein bisschen abwechseln wird. Gerade auch die Kopfballstärke, die dann Alidu auch vorne drin hat, dass sie dann so ein bisschen hin und her rochieren werden. Aber
Dann kann es ja wunderbar, dann kann situativ Adamian ja ein bisschen fallend als hängende Spitze spielen. Kainz auf den Flügel gehen, Alidou vorne rein und schon würde eine Kainz-Flanke auch wieder Sinn machen, wenn er da tatsächlich mal sein
Schädel reinhält. Genau, wenn dann Alidou mal wieder vorne drin steht, dann könnte Kainz auch mal wieder auch sich mal auf der Seite mit Meiner ein bisschen abwechseln und da vielleicht mal die eine oder andere Flanke schlagen. Aber drängt sich sonst noch irgendwie anders auf?
Die Frage ist ja auch, wir haben ja noch zwei Plätze auf der Bank zur Verfügung. Ne? Also Selke wird einen der drei jetzt frei gewordenen Plätze im Kader übernehmen, auf der Bank wahrscheinlich. Die anderen beiden Plätze, die da jetzt auf der Bank frei werden, haben wir da Leute überhaupt in der Hinterhand genug, die da jetzt reinrutschen können in den Kader?
Ich würde Downs mit in den Kader nehmen. Der hat jetzt gerade gegen Schalke das Siegtor in der U21 gemacht. Das wäre vielleicht noch eine Option, die du reinwerfen kannst, wenn es dann irgendwie mal, je nachdem wie der Spielstand ist und wenn du noch mal offensiv was reinbringen willst. Und auch wenn Selke jetzt im Training schon wieder drin ist, Startelf-Kandidat sehe ich ihn auch nicht. Genauso wie Thomas, das ist eher jemand, den du von der Bank bringst. Und ja, dann kannst du halt noch mal ein bisschen situativ reagieren. Ne?
Chris Christensen, war der im Kader gestern? Der war nicht im Kader, ne?
Ich meine nicht. Warte mal, ich guck das mal ganz kurz.
Ich hab Christensen noch gar nicht auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin, weil er unter Baumgart nie eine Chance bekommen hat. Und auch jetzt unter Schulle nicht.
Ich glaube, er war nicht im Kader gestern. Der würde dadurch, dass Dejo rausgeht, positionstechnisch Hüseyin Basic in die Startelf, müsste in Christensen.
Müsste er eigentlich nachrücken, ne? Dass du ihm da noch ein Backup hast,
ist nicht im Kader gewesen.
Ja, wenn sich schnell irgendwie einer auf der 6er oder auf der 8er Position da eine gelbe Karte einfängt, dann sollte Christensen schon noch eine Option sein, ne?
Ja, dann wird der in den Kader kommen und dann steht er, das kann losgehen eigentlich.
Tja.
Aber das ist dann ich mir immer mal den Maiko Weschenbach irgendwann nochmal wünschen würde, aber.
Ja, ich auch.
Das ist wahrscheinlich ja nicht mehr in dieser Saison.
Tja. Aber das ist dann schon irgendwie das letzte Aufgebot, oder?
Viel ist nicht mehr da, ne? Herr Keller hat ja nicht viel gekauft.
Hat ja auch kein Geld. Und darf ja auch nicht.
In anderthalb Jahren hat er viel Geld, du.
Noch 306 Tage bis 304 Tage. Ein Twitter-User macht ja so den Countdown, bis die Wechselsperre vorbei ist. Ich glaube, 303 oder 304 Tage haben wir noch.
Ja, irgendwie sowas, ja. Gibt es irgendeinen ausgerechneten Faktor auf der Bauernseite?
Also der ausgerechnete Faktor wäre eigentlich gewesen beim Leaf-Spiel, als Hofmann da irgendwie, ich glaube, in der dritte Minute oder so, dieser Rückpass, und wo Hofmann das Ding so ganz, ganz knapp neben das Tor dabei oder daneben gehauen hat, dachte ich so, oh ja, danke, Jonas Hofmann, genau, das wäre genau das Ding gewesen. Der Gladbacher, der zu Leaf wechselt, ballert uns das 1-0 rein. Sehe ich jetzt eigentlich nicht so wirklich, oder?
Robin Hack wäre ein ausgerechnet Mann, der war ja schon mal fast bei uns, glaube ich.
War ja mal in Rede, ne? Damals, als er bei Nürnberg noch war, ne?
Ja, aber genau. Spielt der überhaupt? Der ist doch eigentlich immer nur Bank, oder?
Ja, der wird eingewechselt. Wäre ausgerechnet 2 Minuten nach seiner Einwechslung, wenn du also unser
ausgerechnet 98. Minute.
Thomas, bestreit es jetzt hier bitte nicht.
Nein, ich hab's schon, als Kramaric eingewechselt wurde gegen Leipzig Hoffenheim. Da habe ich es tatsächlich beschrieben, habe es meinem Sohn gesagt, was kommt. Und mir schrieb schon jemand, ich bin ja einer, ich kann mich mal als krank outen zumindest. Wenn bei Sky oder bei The Zone, wo auch immer, die Live-Tabelle eingeblendet wird und FC führt, halte ich mir das immer zu. Weil es hat mir gefühlt immer Unglück gebracht, wenn der FC mal irgendwo geführt hat. Und ich habe mir schon auf die Live-Tabelle angeguckt und mir die blühenden Landschaften da ausgemalt.
So geil, noch 3 Punkte bis auf den Niveau, ne?
So in etwa. Ging immer schief, seitdem halte ich mir Live-Tabellen zu. Bringt kein Glück. Und beim Spiel gegen Hoffenheim schrieb mir ein Freund, Beginn der Nachspielzeit, ey, was für ein wichtiger Auswärtsdreier. Und da wusste ich auch schon, plus Kramaric, kann gar nichts werden. Deswegen, ich hoffe, ich habe jetzt nichts mit Robin Hack hier ausgelöst.
Ich meine, lass uns mal auf den nächsten Spieltag schauen. Also Union spielt auswärts bei Stuttgart am Freitag. Da sollte, wenn Stuttgart so in der Form bleibt, nicht so sonderlich viel passieren. Wir halt gegen die Bauern, Augsburg gegen Heidenheim. Okay, Mainz in München, da sollte man auch davon ausgehen, dass sie keine Punkte holen. Darmstadt spielt in Leipzig, da sollte man auch davon ausgehen, dass sie keine Punkte holen. Gut, Werder Bremen, ob man da jetzt noch drauf gucken muss, muss man überlegen. Bochum spielt zu Hause gegen Freiburg.
Ja. Bochum ist eine Wundertüte, ne? Also die haben auch ganz lange Zeit die Dosen im Griff oder im Griff gehabt nicht, aber auf Augenhöhe gewesen.
Und dann trotzdem 1-4, ne?
Ja, aber innerhalb von 5 Minuten, glaube ich, 3 Gegentore oder so. Mhm. Aber die haben sich echt mit allem, was sie hatten, dagegen gewehrt. Und die Woche davor, ich weiß gar nicht, gegen wen sie da gespielt haben, aber ich glaube, da haben sie auch irgendwie, oder das Heimspiel davor auch richtig gefallen. Nee, gegen die Bayern, haben die nicht gegen die Bayern sogar gewonnen?
Ja, klar.
Naja, Bochum hat gegen Bayern gewonnen.
So, also die sind echt eine Wundertüte. Die können da echt ganz viele unangenehme Überraschungen bereiten. Ja,
und genau deswegen glaube ich nicht, dass die, weil die ihre Heimspiele dann oder immer mal wieder so ein Heimspiel gewinnen, selbst gegen Bayern. Deswegen glaube ich nicht, dass die so einbrechen, dass die gar nichts mehr holen. Und also ich gucke eigentlich immer nur noch, gegen wen Mainz spielt, um ehrlich zu sein. Und noch ein bisschen noch, gegen wen Darmstadt spielt.
Aber du, in 2 Wochen andere, Mainz gegen Bochum.
Ja. Dann soll Bochum gewinnen, glaube ich.
Ne, 3-0 Mainz, wissen wir jetzt alle schon.
Ja, danke. Ja, aber deswegen, ja. Also
aber Mainz ist
wichtig.
Ist das jetzt schon ein Do-or-Die-Spiel gegen Gladbach? Müssen wir das Ding gewinnen?
Also wenn wir Gladbach wieder unten mit reinziehen wollen, und ja, ich will, sollten wir auf jeden Fall tunlichst das Ding gewinnen, dann sind 6 Punkte Rückstand. Und wir haben ja dank des toll angesetzten Spielplans hinten raus die Mannschaften auf Augenhöhe. Und das geht ja jetzt gegen die Bauern erst los mit Teams auf Augenhöhe. Und wenn wir die noch mit unten reinziehen wollen, und dann sollten wir hier auf jeden Fall gewinnen, dann wäre es do or die um den direkten Klassenerhaltsplatz. Ansonsten Relegation, glaube ich, wird sich drittletzter Spieltag oder wann spielen wir gegen Mainz, wird sich da entscheiden.
Und selbst für den Relegationsplatz ist das schon ein ultra wichtiges Spiel, was wir jetzt gerade haben. Ne? Also selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Mainz gegen Bayern nichts holt, aber ich möchte mich nicht darauf verlassen, dass wir spielen zu Hause gegen Mainz?
Nee, in Mainz. Zu Hause haben wir 0-0 gespielt, oder was war das? 1-1?
Oh, Gottes Willen, ja, stimmt. Und ich war auch letzte Saison in Mainz, und da haben wir, glaube ich, auch 1-1 gespielt. Das war, nee. Ich möchte mich ungern auf das Spiel in Mainz verlassen, weil das wird kein Spaß.
Die Mainzer haben auch noch so
Die haben 42 Tore geschossen und wir stehen da mit 16. Also die sind zwar jetzt nicht weit weg, und trotzdem ist das ist ein Riesenunterschied. Da habe ich schon ein bisschen Bammel wieder. Aber seid ihr nicht auch komplett fanpessimistisch? Also ich erwarte ja irgendwie immer das Schlimmste, um irgendwie noch positiv überrascht zu werden.
Bei mir ist genau das Gegenteil. Also bei mir ist der Galgenhumor dahingehend, dass ich jetzt echt so mega optimistisch bin und alles immer nur auf FC.
Na, dann mal los. Was tippst du gegen die Bauern?
Ich sag mal, Rocco Reitz wird für die Bauern treffen, aber nur, weil ich den Namen so unsagbar scheiße finde. Entschuldigung.
Könnte auch Pornodarsteller sein, oder?
Du sprichst die Gedanken ganz vieler Zuhörer aus. aber wir machen auch 3 Buden, deswegen gewinnen wir das Ding 3-1.
3 Buden?
Ja, 3 Tore.
Okay.
Ich weiß nicht wer, Adamian, Selke... und Finkgräfe.
So. Oh. So. Also wenn das eintritt, ich weiß nicht, ob ihr auch noch irgendwelche Spendendinger nach wie vor da am Laufen habt, dann.
Ja, haben wir.
Das haben wir. Du darfst dich mit jeglicher Wette einklinken. Ja. 2 Tore Adamian. Was setzt du drauf, Thomas?
Wie gerne. Also das wäre mir ein 50er wert.
Okay, alles klar. Ist notiert.
So. Also, Ding Dong, also, Kassenwart.
In diesem Spiel, ja, nicht bis zum Ende der Saison.
Nein, nur in diesem Spiel. Doppelpacker, ja, okay. Damian.
Okay. So Einschränkungen machen
die. So wie Elvis Exfield das damals gemacht hat. Sein einziger Doppelpack, einfach mal gegen Gladbach.
Das ist richtig, ja. Deswegen, den ich ja aus Wolfsburg kenne und sein Papa immer da noch ab und zu rumlaufen sehe, der dann noch als Platzwart bei den am alten Stadion arbeitet, mag ich den Elvis, ein ganz, ganz, ganz netter Mensch, um das mal kurz hier nebenbei anmerken zu dürfen, unfassbar gerne.
Der ist bei Bochum jetzt mittlerweile, oder?
Augsburg, ja.
Augsburg. Ja. Ah, stimmt, Bochum zwischendrin, ja. Ich möchte jetzt auch mal die Optimismuskeule rausholen, und ich glaube, wir werden ganz, ganz lange gegen Gladbach 0-0 spielen. Die werden in der ersten Halbzeit stärker sein als wir. Und wir werden dann irgendwie durch ein ganz, ganz dreckiges, abgefälschtes Tor von... Ah, wen nehmen wir denn da?
Konkurrenz.
Nee. Chabot macht ein Kopfballtor in der 89. Nach Ecke.
Wir hatten doch schon ein, zwei Mal, das war so der Rissefreistoß in der letzten Minute zum Siegtor und so weiter. Ja. Der hätten wir auch nochmal,
Der tolle Kopfball nach Flanke von, wie hieß er denn nochmal? Ja, von Kocker Rausch, genau. Ja, gerne sowas. Ich hätte gerne mal wieder so einen Moment in der 89., 90. Minute nach so einem elenden 0-0, wo du schon da sitzt und denkst so, oh Gottes Willen, das wird alles ganz, ganz furchtbar werden. Und dann so ein Siegtor mit einer absoluten Begeisterungswelle. Ich glaube, das könnte uns auch nochmal so einen Push geben. Das
und bitte, wo danach auch einfach nichts mehr schief gehen kann. Also möglichst mit dem Tor abpfeifen. Also nicht
noch genau, Abstoß. Genau, ja. 98. Minute. Letzte Aktion. Angezeigt vom Schiri, ja.
Wer bekommt die rote Karte?
Hübers.
Notbremse?
Ja, da kann aber Kilian wieder einspielen. Also ich meine, der hat das auch die letzten drei Spiele echt gut gemacht, muss man auch mal deutlich sagen. Da bin ich ein bisschen entspannter mittlerweile, was die Innenverteidigung angeht. Wenn da mal einer von beiden ausfällt, das hat Kilian schon wirklich gut gemacht.
Also Matt Brötchen schreibt gerade im Chat einfach nur Tigges. Ich weiß jetzt nicht, ob er damit den Torschützen meint oder die rote Karte. Oder beides?
Beides.
Kannst du ja mal schreiben.
Erst gelb nach Foul, dann Torschütze und dann Trikot ausziehen und dafür nochmal gelb.
Ja, genau.
Von mir aus. Wenn es das Siegtor ist, ist es mir wurscht.
Ja. Also wir gehen alle mit großer Hoffnung ins Derby rein.
Thomas, haben wir dich gesehen? Im Stadion? Nein, ne?
Nein, ich nicht. Ja.
Ich war da ein einziges Mal zu einem Testspiel von, ich glaube, gegen St. Pauli war das tatsächlich. Testspiel letzte Sommerpause oder so, war ich mal einmal da, hab mir diesen Parkplatz und dieses Ding davor mal angeschaut. Nee, also zum Derby muss ich ja nicht hin, ich hab da keinen Bock. Das ist nicht meins.
Ja, und du wolltest mich noch nach deinem Tipp.
Genau.
Als Fan-Pessimist tippe ich 1-1. Womit ich noch einigermaßen leben könnte.
Wird nicht angenommen, dein Tipp, weil hilft keinem.
Ja, wahrscheinlich wird es genauso passieren.
Ja, ich nehme so ein 1-0 gern, und wenn ich auch das Stuttgart-Spiel sehe mit Ali Du, dann da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt ist es soweit, jetzt holen wir dieses Ding. Irgendwann muss es passieren. Also meinetwegen, wenn es euch hilft, gewinnen wir da 1-0.
Uns allen sollte es helfen.
Ja.
Dann gewinnen wir 1-0, Kopfball, Alidu. Nehmen wir
auch. Alle für Kölle.
Genau.
Super. Haben wir sonst noch irgendwelche Themen? Habt ihr noch irgendwelche Punkte? Thomas, möchtest du, wenn du mal ausnahmsweise in einem Podcast bist, was sonst ganz selten bei dir vorkommt, was loswerden?
Wo es nicht um Wolfsburg geht.
Nein, ich bin wunschlos glücklich. Also, ich weiß nicht, ob es irgendein FC-Thema gibt. Habt ihr schon die Ergebnisse der Border League, um das noch ganz kurz reinzubringen?
Was für eine Liga!
Ich kann euch auch noch den Kick-Ergebnisdienst liefern. Arsenal für 10 Minuten Verschluss bei Sheffield United mit 6-0, um mal zu zeigen,
dass in
der Premier League
Das ist mal Multitasking hier. In der Aufnahme Rede und Antwort stehen und gleichzeitig noch Border League und Arsenal und was weiß ich verfolgen. Respekt.
Das ist Kicker-Service. Nur.
Ja, du hast doch in deinem Aufnahmezimmer hast du doch bestimmt 7 Fernseher an der Decke und guckst auf jedem Fernseher immer, wo irgendwas ist.
Ganz ehrlich, weil mein Aufnahmezimmer neben dem Zimmer meiner Tochter oder unserer Tochter liegt und die schon schläft, bin ich in das Zimmer meines Sohnes gegangen, der durch die Aufnahme jetzt heute länger unten bleiben darf und liege hier auf seinem Bett ganz entspannt und sehe da seinen neuen FC-Mitglied Charles auf dem Schreibtisch liegen.
Sehr gut. Ja. In der Erziehung auf jeden Fall alles richtig gemacht.
Ja, ich gebe mir ganz große Mühe, ja.
Sehr gut.
Denke ich auch. Gut, lass mal Deckel drauf machen, oder? Dann gucken wir mal, was am Samstag passiert und das wird schon gut werden.
Genau, vorher noch, bevor wir den Deckel drauf machen, einmal nochmal ganz großes Dankeschön, Thomas, dass du kurzfristig eingesprungen bist. Dankeschön an den Reik, dass du endlich wieder dabei warst.
Und hat mich sehr gefreut.
Nochmal der Hinweis an alle, am Sonntag, 14 Uhr, Müngersdorfer Stadion, Frauenfußball, 1. FC Köln, SV Werder Bremen, ab 5 Euro die Eintrittskarten. Geht hin, supportet die Frauenmannschaft des 1. FC Köln. Jeder Punkt zählt auch dort zum Klassenerhalt. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und wir hören uns dann nächste Woche hoffentlich nach einem Derby-Sieg an gleicher Stelle wieder. Bleibt uns gewogen, euer Trotzdem-Hier-Team. Tschö zusammen.
Macht's gut, tschö.
Ciao.